Drop FM, Ausgabe Nummer 389. Wir schreiben den 16. März 2018. Mein Gast heute Abend ist Walter Haug und es geht um vergessene Monumente. Heute wie immer gibt es natürlich den Cropcom, hier einen Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von Cropfm, cropfm.at, einfach einsteigen, Fragen reintippen, gebe sie sehr gerne weiter und später, wenn Bedarf besteht, mache ich natürlich auch die Skype-Leitung auf. Einfach User Cropfm anrufen, beziehungsweise über dem Ankündertext findet sich der Link, draufklicken und es klingelt bei mir und ihr seid live on air und könnt die Fragen stellen, die mir niemals einfallen werden. Zu dieser Sendung gibt es, wie die meisten wissen, einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite von CropFM aus cropfm.at. Alle Ausgaben erscheinen als Podcast und ich rate dazu, die Sendungen wirklich von der CropFM-Website zu hören. cropfm.at, ins Archiv gehen, auf der neuen Website, dann wird das noch um einiges komfortabler werden. Es wird dann auch es funktioniert jetzt schon auf Mobiltelefonen ganz wunderbar. Morgen werde ich höchstwahrscheinlich die Beta 2 von CropFM 3.0 online stellen. Da ist dann Feature Complete und das ist dann die letzte Beta und ich hoffe, in den nächsten Wochen kommt dann der große Switch, der Relaunch. Ich bin sehr zufrieden eigentlich mit der neuen Website, habe echt erfreut damit. Bisher das Feedback auch sehr positiv, aber natürlich, wenn jemandem was fehlt oder was zu bemängeln hat, dann einfach ein Mail an mich schreiben. Kein Problem, man kann es ruhig kritisieren. Ich werde es dann versuchen, in den nächsten 1, 2, 3 Wochen noch einzubauen vor dem Launch. Und wie gesagt, am besten bitte die Sendungen von daher an YouTube. Erstens einmal, die sind auch verlinken. Es hat überhaupt keinen Sinn, eigentlich auf YouTube Sendungen zu verlinken, weil die verschwinden dann nach einer bestimmten Zeit. Die Sendungen auf YouTube sind, die sind nicht von mir, also die laden irgendwelche Leute darauf. Teilweise beschneiden sie die dann vorher noch, weil sie der Meinung sind, dass das irgendwie viel besser geht. Keine Ahnung. Cropfm.at, dort spielt es ab. Natürlich gibt es ein Forum zu dieser Sendung. Das Titelbild großartig getroffen, hat mir auch mein Gast bestätigt. Matthias Töpfer, eine vielleicht Megalith-Strukturpyramide, wer weiß das schon. Mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer.de. CropFM 3.0, wie gesagt, wahrscheinlich ab morgen die Beta 2 online, dann wirklich Feature Complete mit noch einigen Feinheiten. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, freut mich natürlich und wird auch gebraucht. Spendenbutton findet sich relativ weit oben auf der Startseite. Auf der neuen Website ist es dann der Button, der orange Button mit dem Herz. Auf der alten ist es ein rosa Button mit ein Button mit einem rosa Herzen. Und wie auch immer, an alle, die ihn schon gefunden und verwendet haben, ein ganz großes Dankeschön. Den Server betreut Fetznetz, Fetznetz.it, der Host von CropFM. Space Force, Donald Trump will Streitkräfte im Weltall. Na wunderbar. Salzburg 24 hat das online gestellt. Trump besuchte am Dienstag den US-Bundesstaat Kalifornien. Neben der Begutachtung mehrerer Prototypen für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko, stattete er auch der Miramar Luftwaffenbasis in San Diego einen Besuch ab. Dort sprach der US-Präsident vor der versammelten Truppe vom Bedarf, eigene Streitkräfte für den Weltraum aufzustellen. So wie die Army und Navy, aber für den Weltraum, weil wir sehr viel Geld für den Weltraum ausgeben. Das Ganze kommt natürlich zu einer interessanten Zeit. Erst vor ein paar Tagen hat die To the Stars Academy ein weiteres UFO-Video veröffentlicht. Laut Grenzwissenschaft aktuell zeigt das als Go Fast betitelte Video den Mitschnitt der Aufzeichnung eines an Bord einer FA-18 Super Hornet der US Navy installierten Ad-Flier-Systems. Das ist also ein Infrarot-Tracking-System. Und obwohl vom Pentagon die exakte Zeit und der genaue Ort des Vorfalls noch zurückgehalten werden, ist bekannt, dass dieser sich 2015 vor der US-Ostküste ereignet hatte. Spannende Zeiten in vielerlei Hinsicht. Archäologe James Mellard als Fälscher enttarnt, passt doch irgendwie zu meiner Sendung. Gibt es auch Bezüge, werden wir noch eingehen. Auf Grenzwissenschaft aktuell erschienen dieser Artikel Aufzeichnungen aus dem Nachlass des 2012 verstorbenen britischen Archäologen James Mellard enthüllen, dass der für seine Funde in Catalhoyuk, das ist wirklich schwierig, Catalhoyuk, glaube ich, spricht man so aus, und anderen Städten Kleinasiens berühmte Forscher zahlreiche Dokumente, Hieroglyphen und angebliche prähistorische Wandmalereien selbst fabriziert, also gefälscht hat. Seine Fälschungen täuschen auch zahlreiche Forscherkollegen. Mellards Arbeit bildet auch eine der Grundlagen für die Theorie des Geoarchäologen Dr. Eberhard Zanger rund um das Volk der Luwir und den Niedergang von Staaten und Kulturen im Mittelmeerraum zum Ende der Bronzezeit. Ja, der Artikel beinhaltet auch ein kurzes Interview mit Dr. Eberhard Zanger, der die Tatsache der Fälschung natürlich sehr bedauert, seine Forschungsarbeit dadurch aber nicht als widerlegt ansieht. Und all die vorgelesenen News finden sich auf der Startseite von CropFM, cropfm.at. Ja, ich weiß nicht, wem es nicht auch schon mal so gegangen ist, in einem manch einem Waldstück meint man, in einem Trümmerfeld zu stehen. So ging und ergeht es zumindest mir immer wieder beim Wandern. Nicht nur mir, auch Stefan Franke hat da letztens was auf Facebook gepostet, was sehr interessant ist. Irgendwie sehr passend jetzt zu dieser Sendung. Und mag alles nur Einbildung sein, aber das sind auch immer wieder mal rechte Winkel zu sehen, Strukturen, die irgendwie künstlich aussehen, etc. Und die Frage ist, ist das immer geologisch erklärbar? Also wirklich mitten irgendwo im Wald. Und in meiner Erfahrung war es dann aber vor allem ein so unbestimmtes Gefühl, das einen beschleicht. Und ich spinne derartige Fäden dann halt sehr gerne weiter und bin bei diesem Thema aber hin und her gerissen. Also ich lasse mich da durchaus auf alle möglichen Diskussionen ein. Und mein Gast Walter Haug spinnt derartige gedankliche Fäden seit fast 30 Jahren und ist der Meinung, dass wir es mit unserer eigenen vergessenen Hochkultur zu tun hätten, die da in unseren Bergen und Wäldern ihr vergessenes Dasein frisst. Das ist ja eine sehr spannende These, muss ich sagen. Walter Haug über vergessene Monumente vor unserer Haustür. Jetzt gleich. Live auf CropFM. Ja, mein heutiger Gast Walter Haug ist Lehrer, Kunstlehrer und Deutschlehrer und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit quasi der Hochkultur vor der eigenen Tür. Schönen guten Abend, Herr Haug.
Guten Abend.
Freut mich, dass wir das Gespräch heute führen können. Sie sind ja eigentlich vom Beruf Lehrer, Kunstlehrer. Wie kamen Sie denn auf dieses Thema und können Sie ein bisschen was über sich erzählen?
Ja, es war ein Zufall, ein reiner Zufall. Es fällt einem immer zu, solche Sachen. Man wird konfrontiert mit einem Steinbruch, der also völlig absurd aussieht. Also man hat Felswände, die geglättet sind, durchgehend geglättet. Man sieht eigentlich keine Abbauspuren. Und das gibt einem sehr zu denken, was haben da diese Steinbrucharbeiter eigentlich gemacht? Ja, haben die überflüssige Kräfte, um sowas zu machen? Und dann stellt man fest, gegenüber dieser Felswand ist ein riesengroßer Hügel und der besteht aus Mauerwerk. Und dann fängt man an, jetzt geht's aber los, was ist denn hier los? Also ich komme aus einer Gemeinde, da gibt es einen riesengroßen Kalksteinbruch, ja, ein Zementwerk, und da ist alles leergeräumt. Und die Felswände sind zerklüftet, das ist ein regulärer Steinbruch. Und da komme ich halt in diesen Steinbruch rein und stelle fest, da ist alles gemauert, da ist alles geglättet, das kann doch nicht wahr sein, wir haben hier gefuhrwerkt. Ja. Und dann beschäftigt man sich so mit diesem Hügel, der gemauert ist, und geht in die Archäologie und stellt fest, es gibt ja gemauerte Hügel. In Frankreich, in der Bretagne sind ja die Cairns schon lange in der Erforschung, die wurden rekonstruiert, da wurden Grabgänge entdeckt. Und ich gehe natürlich dann gleich zu den Archäologen und höre dann, ja, geglättete Felswände, die kennen wir, die sind aus der Antike, die Römer hatten solche Steinbrüche. Und es gibt eine Abbaumethode, die hinterlässt quasi dann völlig glatte Felswände. Und da habe ich mich auch mit dieser These beschäftigt und stelle fest, das ist ja alles Quark. Ja. Es ist absolut unmöglich, dass wenn ich diese angebliche Methode anwende, dann auf dieses Resultat komme, dass ich völlig glatte Felswände habe. Jeder Abbau von Blöcken in der Felswand erzeugt Abbaustufen, der hinterlässt Keiltaschen, ja, wenn ich Keile setze, der hinterlässt Bohrrillen, dahinter lässt jede Art von Bearbeitungsspuren, aber völlig glatte Felswände, die muss ich nachträglich so gestalten, damit sie völlig glatt sind. Und das heißt, ich habe hier eigentlich eine Art von Heiligtum vor mir, eine Art von wahrscheinlich Felsnekropole. Und wenn ich dann dieses Bauwerk anschaue, das praktisch aussieht wie ein Cairn in der Bretagne, ja, wir hatten noch keine, wir hatten damals zu dem Zeitpunkt noch keinen Grabgang. So einen haben wir erst später dann am Nachbarort entdeckt, quasi nur 3 Kilometer weiter stoßen wir plötzlich auf einen Grabgang, der genau das beweist, dass es Cairns sind. Das war so das war die Anfangsphase unserer Forschung.
Sie sprechen davon, also Cairnen, also Cairns, C-A-I-R-N geschrieben.
Mal beim Wort gern.
Sie sind ja, also Kunstlehrer und auch Steinbildhauer.
Ja.
Was natürlich jetzt erklärt, dass Sie über Steinbearbeitung doch sehr viel wissen und deshalb durchaus, sage ich mal, da kompetent sind, auch gewisse Thesen anzuzweifeln, die jetzt über die Entstehung passieren, wobei natürlich immer sehr komplexe Angelegenheit. Gibt es da eigentlich, wir haben ja auch eine Bildseite vorbereitet, oder Sie haben eine Bildseite vorbereitet, gibt es da ein Beispiel für so einen Steinbruch? Ich schaue da nämlich gerade. Haben Sie da was inkludiert?
Ja, auf Seite, Moment, was sind wir da? Seite 9 haben wir eine Felswand, genau, aus, ja, dem Paradiesmonument in Heilbronn. Und diese Felswand ist absolut gerade, ja. Die ist völlig eben, da findet man nicht einmal diese Meißelspuren. Das heißt, das ist noch weiter ausgearbeitet, das hat man dann wirklich noch so perfektioniert. Also Sie müssen da reingehen, das ist ja der Hammer. Wenn Sie dort sind, können Sie ja diese Ecken, die verlaufen also über Eck, diese Felswände, sind 40 Meter absolut gerade. Ja. Dann können Sie von einer Ecke zur anderen also praktisch die Ecken zur Deckung bringen. Dann stellen Sie fest, da gibt es überhaupt keine Abweichung. Nicht die geringste Abweichung, nur 40 Meter wurde absolut perfekt gerade gearbeitet. Das ist sowas von einer Leistung. Ich glaube nicht, dass heutige Ingenieure das überhaupt hinkriegen, ohne Einsatz der modernsten Technik mit Laser und so weiter, Vermessung, um diese absolute Gerade herzustellen.
Und die Frage ist dann halt quasi, warum hat man diesen Aufwand betrieben für einen Steinbruch oder?
Das hat mit Steinbruch da nichts mehr zu tun.
Ja, aber offiziell gelten diese Dinge, also auch das Bild auf Seite 9, nehme ich an, gilt ja offiziell als Steinbruch, oder?
Natürlich, offiziell wird es immer irgendwie hingestellt, als ob das überhaupt keine Bedeutung hätte. Nur, der richtige Steinbruch, der ja in Betrieb war, der ist gerade im Nachbarbereich. Da ist dieser Steinbruch vorhanden, der völlig leergeräumt ist. Aber hier in Heilbronn, da habe ich im Steinbruch drin, den ganzen Steinbruch ausfüllend, ein riesiges Monument von 440 Meter Länge.
Ja? Und das ist das, was man da auf Seite 9 sieht, im ersten Bild oben. Ist das das?
Auf Seite 7 sieht man den Plan des Paradiesmonuments Heilbronn.
Mhm. Okay, und das Monument selbst sieht man auch auf irgendwo auf einer Seite?
Ja, ich sage ja den Plan des Monuments. Dann gehen sie, ja, das ist auch die Rampe sieht man da, die auf die Kuppe des Bauwerks führt, sieht man auch auf Seite 7. Mhm. Das ist ein gigantisches Monument, da erkennt man, wenn man das Bild genau anschaut, auf der Rampe die Menschen, die da sich den Sarkophag anschauen, der ist dann wieder auf Seite 8 abgebildet. Ja. Welche Größenverhältnisse das sind, Sie müssen sich mal vorstellen, ein Monument von 440 Meter Länge, das ist so die Ausmaß der japanischen und chinesischen Kaisergräber. Die wurden damals im 15. Jahrhundert in China gebaut, in dem 7. Jahrhundert in Japan. Also das sind chronologisch völlig irreführende Angaben im Endeffekt, ja, weil sie mit unserer Geschichte kaum in Deckung zu bringen sind. Und deswegen, also Chronologie ist, das ist das schlimmste Kapitel überhaupt.
Können wir auch noch zu sprechen kommen. Sie sagen jetzt, es gibt viel zu besprechen, Sie sagen da jetzt Monumente. Jetzt ist natürlich so, die meisten dieser Dinge, da würde jetzt die Mainstream-Meinung, die Mainstream-Wissenschaft sagen, die sind entweder geologisch oder ja, das, also im Prinzip erklärt man das jetzt meistens geologisch. Oder eben als Steinbruch. Und die Frage stellt sich halt jetzt, wie unterscheiden Sie das jetzt? Also wie unterscheiden Sie Geologie, die ja teilweise auch sehr erstaunliche Dinge hervorbringen kann? Ich erinnere nur an den Giant's Causeway in Irland. Ich weiß nicht, kennen Sie den? Giant's Causeway. Das sind also riesige Säulen, ja, die da an der Nordküste, also ich war da mal in Nordirland, hätte ich jetzt ein Foto auch noch reinstellen können. Ein Foto einer sagen wir, vermeintlichen Pyramide habe ich reingestellt, das ich in Hohen Tauern aufgenommen habe, findet man auch auf der Startseite. Mhm. Aber eben, dieses Giant Causeway, als ich das erste Mal dort war, ich dachte auch, no way, das ist doch nicht Geologie, also das ist doch irgendwer hat das gemacht, aber scheint in dem Fall tatsächlich geologisch einwandfrei zu erklärbar zu sein. Und also auch was ich hinaus will, ist, es gibt einfach sehr viele geologische Strukturen auch, die wirklich erstaunlich aussehen und sehr regelmäßig aussehen. Und wie unterscheidet man das jetzt? Oder wie unterscheiden Sie das jetzt von künstlichen Strukturen? Weil es gibt viele der Bilder, also Sie haben ja da ein, es gibt ja auf Ihrer Website, die auch verlinkt ist, auch sehr viele Links und zu PDFs etc. Und manche der Bilder, okay, das ist ziemlich eindeutig, dass das irgendeine alte Mauer ist oder bearbeitete Steine. Aber oft auch, muss ich sagen, es ist jetzt natürlich ein ungeschultes Auge, ja. Ich beschäftige mich jetzt nicht 30 Jahre damit, aber sage jetzt, ja, also für mich schaut das jetzt aus wie ein Hügel. Ne? Warum sehen Sie darin ein Monument?
Also von Fall zu Fall verschieden. Ich meine, wir sind jetzt auf die drei Kaiserberge bei Reutlingen gestoßen, was ja wieder eine ganz eigene Sache ist. Und man muss einfach mal vom Normalbild ausgehen. In Süddeutschland hat man Hügelketten. Der ganze Mittelgebirgsbereich besteht eigentlich aus Hügelketten. Und da stoßen wir jetzt auf freistehende Berge. Und das ist schon mal ein Indiz, dass da irgendwo der Mensch eingegriffen haben könnte. Und wir stoßen halt eben drauf, der ganze Alp drauf. Also das ist die Schwäbische Alb, der Rand der Schwäbischen Alb. hat ein gigantisches Eisenerzvorkommen, das schon nachweislich, also wirklich sehr gut erforscht, in der Keltenzeit abgebaut wurde. Und zwar in einer im Tagebau. Das heißt, die mussten damals nicht einmal Erzstollen anlegen, sondern die konnten einfach die Hügel abtragen, einfach in die Berghänge reingehen und auf diese Weise verschwanden vermutlich, das ist unsere These, unsere Hypothese, verschwanden vermutlich ganze Hügelketten und nur Einzelberge wurden stehen gelassen. Und es sind dann wirklich die braunen Jura-Gesteinshügel übrig geblieben. Ja. Die bestehen im Kern aus diesem Bonerz, das man heute noch verhütten könnte. Ja. Und die wurden dann aber auch mit Weißjura-Kalkstein ummauert. Auch das lässt sich feststellen. Ja, ich habe da schöne Beispiele gebracht. Moment, auf Seite 13 hat man das Bild der drei Kaiserberge, die Ansicht, die Symmetrieachsen. Ja, also Berge mit Symmetrieachsen, ja, das ist doch schon mal... Wie soll die Natur sowas herstellen? Ja, und dann stoßen sie halt auf einen Steinbruch hier am Rechberg mit Mauerwerk. Ja, da gehen sie hin, da können sie quasi die Steine aus der Felswand herauslösen. Sie pulen erstmal so die Fugen heraus, das Fugenmaterial, und dann können sie so ganze Mauerblöcke packen und herausziehen. Versuchen sie das doch mal in einer kompakten Felswand. Ja, aber die Geologen sind nicht fähig, das zu unterscheiden. Ja, die da gibt's halt einfach, und ich kann es ja auch verstehen, welche Möglichkeiten hat denn ein Geologe, sich überhaupt ein Bild über die Natur zu machen, über Gesteinsformationen und alles? Er geht einfach in einen Steinbruch rein, ja, und ist er denn davor gefeit, dass das nicht ein uraltes Felsmonument ist, ja? Und da begegnet er quasi Mauerwerk aus der Vorgeschichte, ja, und er kann gar nicht anders, als das jetzt als Natur zu betrachten. So sind die ganzen Irrtümer entstanden, mit denen heute die Geologen sich durch die Welt quälen.
Ja? Also Sie sagen, es gibt also ganz viele Monumente, die fälschlicherweise als Geologie bezeichnet werden, als geologischen Stein.
Das ist es. Schauen Sie doch mal hin. Es gibt in Deutschland unglaubliche Menge von Steinbrüchen. Also hier bei uns am Ort und so weiter, überall, ist einfach erstaunlich. Und es im Hausbau im Mittelalter gab es ja nur Fachwerkhäuser und in der Neuzeit nur Ziegelhäuser. Ja, nur wenige Häuser wurden überhaupt in den Gemeinden mit Steinen gebaut. Das sind immer die repräsentativen Häuser, Rathaus, Schule, Burg natürlich, klar. Aber das erklärt nicht die Masse von diesen Steinbrüchen. Und dann schauen Sie mal rein in Würzburg, Randersager, was es da gibt auf Marsberg. Also das ist ein gigantischer Steinbruch, der hat eine Länge von 1,3 Kilometern. Und er ist völlig ausgefüllt mit diesen angeblichen Abraumhalden. Also da sind sich die Geologen immer noch nicht klar, sind es jetzt Abraumhalden oder sind es... ist das eine Deponie Werkstücke, die nicht gebraucht werden konnten, sozusagen eine Deponie von nicht gebrauchten Werkstücken. Also das ist ein Wahnsinn, was da herumliegt. Ja, das muss man sich einfach mal anschauen. Die auf Seite 6 hat man die, da sieht man es ganz deutlich, ja, dass mit diesen Quadern wirklich Gänge gebaut wurden. Ja? Mhm. Die haben auf Seite 5 ist es auch schon zu sehen, ganz deutlich zu sehen, das sind gigantische, tonnenschwere, noch schwerere Platten, als die in Norddeutschland oder in der Bretagne verwendet wurden. Gigantische Quader, ja, aus denen diese Gänge und diese ganzen Hügel errichtet wurden. Die haben das Format von Pyramidenblöcken, die man in Ägypten hat.
Ja, und ich meine, in dem Fall, also das, was man da auf Seite 5 sieht, das wäre jetzt auch ein Beispiel, wo ich auch sagen würde, okay, das sieht jetzt eindeutig künstlich aus. Ja. Ich habe jetzt aber zu diesen drei pyramidalen Bergen, den, wie heißen sie, Kaiserbergen, glaube ich. Ja. Ja. Da habe ich jetzt eine Frage, da schreiben Sie nämlich, dass die bilden ja ein Dreieck, ne?
Ja.
Und Sie schreiben aber, dass die exakt auf einer breiten Linie, ich nehme an, Sie meinen einen breiten Grad, liegen.
Ja,
aber
wie kann eine Breitenlinie, das heißt,
wie kann jetzt ein Dreieck auf einem Breitengrad liegen? Also verstehen Sie mein Problem?
Ein Breitengrad ist definiert durch die 360 Grad Erdumfang, aber eine Breitenlinie ist halt eine exakte West-Ost-Linie. Das ist eine Breitenlinie.
Aber wenn die ein Dreieck bilden, können die ja nicht auf einer Linie liegen. Jetzt ganz eine dumme Frage.
Die zwei unteren, die Basislinie, ja, die liegt auf der Breitenlinie. Ah, und okay. Das ist doch die dritte Pyramide dann natürlich oben.
Ah, okay. Das heißt also, zwei liegen auf einer Linie und die dritte dann oben. Okay. Dann.
Auf einer Breitenlinie und die dritte oben.
Okay. Und die liegen dann wirklich genauso Ost-West ausgerichtet. Ja,
ja. Ja,
ja, und ich glaube, auf der Seite 10 sieht man dann auch, das sind sehr viele Bilder, und in der vorletzten Reihe sieht man dann, glaube ich, ein Beispiel so einer bearbeiteten Wand, wo man diese Meißelspuren sieht, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau.
Celle bei Thorberg. Und wie gesagt, also da ist jetzt, da widersprechen Sie dann der offiziellen Forschung und sagen, nein, das waren jetzt nicht nur einfach Steinbrüche, sondern da hat man Kultstätten angelegt, oder? Das sagen Sie ja.
Ja, richtig. Also das sind ja, schauen Sie sich um in den antiken Hochkulturen, es sind immer Grabmonumente. Ja, schauen Sie an, im Perserreich, das Grab des Dareius, die sind aber in derselben Form halt einfach in die Felswand hineingebaut worden. Man hat die Außenseite geklettert, man hat da vielleicht noch irgendwelche Reliefs angebracht, aber in unserem Fall halt eben nicht. Also unsere Gräber, die Felswände sind immer ganz glatt gearbeitet.
Aber das wäre schade, weil wenn man ein Relief angebracht hätte, dann wäre es eindeutiger. Ne? So ist
dann
es halt.
Eindeutig, ganz klar.
So ist es halt,
aber naja. Ich kann mir auch vorstellen, dass da im Zuge der Christianisierung vieles zerstört wurde. Es gibt so einige Anzeichen, wenn ich da in Heilbronn das Paradiesmonument, da die eine Felswand anschaue, also da stand bestimmt irgendwas hervor, was jetzt nicht mehr deutlich zu erkennen ist. Also es gibt verschiedenste Beispiele. Und vor allem, also wenn diese Felswände eben mit Meißelschraffuren versehen sind, dann sehen wir dazwischen immer wieder Zeichen. Wir haben da schon Runen entdeckt. Ja, wir haben da auch schon, was ganz verrückt ist, Keilschrift entdeckt. Völlig verrückt.
Welche Keilschrift? Konnte man die Keilschrift identifizieren?
Ja, ein ganz klares Zeichen für Wasser. Wir haben ja damals 2011 bis 2013 an dem Kern in Sternenfels eine Ausgrabungskampagne gehabt und stießen da auf den Brunnenschacht, und wir haben den Brunnenschacht freigelegt, und die ganze Zeit habe ich dieses Zeichen immer vor mir und konnte es gar nicht identifizieren, weil es sieht wirklich aus wie ein Keilschrift-Symbol. Und bin dann jetzt erst auf die Bedeutung dieses Zeichens gestoßen. Es ist halt wieder ganz speziell. Hethitisches Schriftzeichen, wenn mich nicht alles täuscht. Und, nee, ein assyrisches Zeichen war es. Gibt's ja verschiedenste Varianten. Ja, und diese Variante, die wir hier haben in Steinfels, ist gedreht, aber eigentlich die ursprüngliche Position darstellt. Da ist eigentlich eine Wolke mit vier Zeichen, so eine Wolke dargestellt, und mit drei Zeichen der Regen, der aus der Wolke fällt. Und das ist das Zeichen für Wasser eigentlich. Das hat sich dann in verschiedensten Varianten im Orient verbreitet. Also, unglaubliche Sache, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, wie die wirkliche Geschichte ablief, kann man da Rückschlüsse ziehen. Aber ich habe mich so mit der Materie beschäftigt und kann da sagen, wie es wahrscheinlich in Wirklichkeit zuging. Ja, aber das
kommen wir dann noch.
Naja,
wir haben ja Zeit. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei den Beispielen. Was also im Prinzip, die Hypothese, die Sie aufstellen, ist, wir stehen da vor den Überresten einer Hochkultur, oder?
Sagen ja, das kann man sagen, das ist ganz klar.
Dazu gehört natürlich Schrift, ne? Also wo haben Sie jetzt wirklich, was sind die markantesten Beispiele für die Überreste einer Hochkultur?
Ja, wie schon gesagt, Schriftzeichen. Also wir haben sie hier in Sternfels an einer Partie der Felswand. Das sind die zwei Schriftzeichen T und D, also Türe und Don. Das sind die zwei Runen. Türe wird ja in Form eines Spießes dargestellt. Don in der Form einer Axt, ja, also so eine mit spitzer Schneide. Und die sind gebündelt, das heißt so linke Seite drei Speere, rechte Seite drei Äxte. Und sind halbkreisförmig angeordnet.
Gibt es da ein Bild dazu?
Ja, habe ich aber jetzt auf der Seite jetzt nicht, also habe ich es nicht veröffentlicht. Aha, okay. Aber gibt es bei mir auf der Homepage, ist das okay. Irgendwo abgebildet, aber wo ich jetzt genau weiß, ist jetzt im Moment auch nicht. Ja, das sind so Sachen, also die gibt's halt einfach, die sind eindeutig erkennbar.
Aber nur sehr spärlich. Und wie alt oder wann haben Sie irgendwie feststellen können, wann diese Schriftzeichen angebracht wurden? Weil die könnten ja auch, keine Ahnung, im 19. Jahrhundert angebracht worden sein. Oder.
Ja, passt nicht. Ja, weil wir haben da flächendeckend diese Schraffuren an der Felswand, das ist dieser Teil. Und die passen, die fügen sich nahtlos ein, ja, in dieses Meißelmuster, die passen sich nahtlos ein, die können nicht nachträglich angebracht worden sein. Da hätten die quasi die Felswand wieder glätten müssen, ja, um dann ihre Zeichen anzubringen. Das würde man sehen, da wäre die ganze Fläche wäre tiefer. Aber es ist alles eine Ebene, das heißt, es ist aus der Ursprungszeit, als diese Felswand geglättet wurde. Und die Schriftentwicklung, ja gut, nach die Schriftentwicklung der Runen, da hat man ja quasi die besten Beispiele aus der Wikingerzeit, was sehr spät ist, 12. Jahrhundert. Dann hat man die aus der Alemannenzeit, das ist 3. Jahrhundert nach Christus. Und da muss man ganz weit zurück, um in Mitteleuropa überhaupt wieder Runen zu finden. Das wäre dann bei den Slowenen. Ja, die haben ja diese Schriftzeichen gehabt, die mit den etruskischen Schriftzeichen ziemlich nah verwandt sind.
Also südlich von da, wo ich gerade bin, von Graz.
Ja, genau. Eben.
Ein paar hundert Kilometer ungefähr südlich.
Ja, eben. Und aber das ist das wäre verbannt. Da merkt man wieder, wie, verstehen Sie, die ganze Chronologie völlig diffus ist. Da passt nichts zusammen. Das muss man wirklich mal klären, was da der Auslöser war. Ja, und bleiben wir aber erstmal beim Thema.
Ja, das gehört alles zum Thema dazu, ne?
Ja, sicher.
Ja, also markante Beispiele. Es gibt auch zahlreiche Funde im Emmental, also überhaupt in der Schweiz. Da haben sie ja einiges dokumentiert. Da gibt es also 3 PDFs, Pharaonen in der Schweiz oder so nennen sie das.
Mit Fragezeichen,
ja. Mit Fragezeichen, ja, natürlich. ja, können Sie das zusammenfassen, was Sie dort am markantesten oder am interessantesten finden?
Ja gut, das war die Entdeckung von Maurice Gernhilder, der hat damals in der Schweiz gelebt und hat sich so in dieser Gegend umgetan. Was der da alles entdeckt hat, ist einfach umwerfend. Der findet da halt eben genau die Hügel, die wir hier jetzt auch erforschen, in den Fokus nehmen. Die sehen wirklich künstlich aus, ja, das sind Stufen in den Hügel hängen. Da muss man mal die Funktion erklären, ja, also da, die Funktionalität ist völlig unerklärlich und dann kommt er da ins Burgtal und Burgdorf, dieses Emmental und kommt in den Steinbruch, der offiziell als neuzeitlicher Steinbruch gilt und das sind jetzt wirklich genau die Felswände, die wir hier auch in Sternenfels haben, die sind durch und durch schraffiert, aber von oben bis unten, das heißt über 12 Meter Höhe, ja, durchgehen und das schlägt einen um. Ja, warum soll sowas gemacht worden sein? Und dann hängt die Felswand noch über. Das ist ja dieses Bild. Moment, wo haben wir das? Muss gerade mal schauen. Das dürfte bei.
Wir sprechen da jetzt von dem PDF. Das ist unter dem Ankündertext, also auf der Startseite jetzt noch, später dann im Archiv halt unter der Beschreibung der Sendung. Bilder zur Sendung heißt das File. Einfach draufklicken, dann kommt man auf das PDF, das wir da jetzt immer wieder referenzieren.
Richtig. Also das wäre die Seite 10, Felsbaukunst. Da hat man diese unglaublichen Kavernen. Und die lassen sich dann auch klar vergleichen mit dem Ohr zum Beispiel in Syrakus. Das ist eine dieser Kavernen, die es noch aus dieser Zeit gibt. Das ist genauso 12 Meter hoch und auch schraffiert, innen genauso schraffiert. Und in Burgdorf ist die Vorderseite dieser Kaverne eingestürzt. Ja, deswegen liegt das alles offen.
Mhm. Und das schaut schon sehr beeindruckend aus. Also die haben da auch, wie gesagt, da gibt es also dann auf ihrer Seite, die auch verlinkt ist, dann 3 ausführliche PDFs. Und also das ist auch alles, diese Wand, die man da sieht, die ist ja auch mit dieser Meißelschraffur versehen, ne? Jetzt bei Burgdorf. Ist das richtig, ja?
Ja.
Und auch überhängend jetzt und ja, okay. Also stelle ich mir jetzt schon auch die Frage, warum tut man sich das an für einen Steinbruch, ne? Dann die gesamte Wand zu schraffieren, das ist eine berechtigte Frage.
Ja, eben. Ja, eben. Und die Erklärungsmuster der Archäologen, die ist hanebüchern.
Wie wird das erklärt? Wie wird das erklärt?
Das ist eine Vorstellung, die sie haben, also nennt sich Schrotgrabenmethode. Ja, sie haben es auch völlig falsch verstanden, weil die Schrotgrabenmethode funktioniert völlig anders. Die gehen davon aus, dass Gräben in den Felsboden gehauen wurden. In die Gräben wurden nicht mal Keile gesetzt. Also davon gehen sie gar nicht aus, sondern die Gräben wurden durchgehend gehauen, so hoch wie der Quader ist. Also wenn ein Quader einen Meter hoch werden sollte, dann musste der Graben einen Meter tief in den Boden gehauen werden. Müssen Sie sich mal vorstellen. Ja, das geht schon gar nicht, weil die Anatomie des Menschen das eigentlich verhindert. Da ist nicht fähig, der Mensch mit seinem Arm eine exakt gerade Felswand zu erzeugen, weil er schlägt ja mit dem Ellbogen ständig gegen die Felswand, das heißt, er würde sich ständig verletzen. Das heißt, das haben sie auch schon experimental archäologisch nachgewiesen, dass diese Methode überhaupt nicht funktioniert. Es gäbe Unterhau, das heißt, die Felswand würde nach unten zurückweichen. Ja? Und das sieht man zwar jetzt hier an der Felswand in Burgdorf, ja, könnte man sich vorstellen, dass es tatsächlich so funktioniert haben könnte. Aber das ist nur die eine Felswand. Es gibt ja jede Menge. Chello haben Sie ja gesehen. Chello, das ist ja genau die Felswand, die absolut gerade eben nach unten verläuft. Also da funktioniert es nicht, dieses Erklärungsmuster. Ja? Der beste Beweis, dass es so nicht gewesen sein kann.
Das Erklärungsmuster, ja. Nämlich, welches jetzt nochmal, was ist das Erklärungsmuster, das offizielle?
Das Erklärungsmuster mit den Schrotgraben, dass der Mensch, der Arbeiter, Gräben haut, einen Meter tief, ja, um einen Quader abzulösen und dann nahtlos an diesen Graben anschließt und dann die gerade Felswand nach unten weiter, immer weiter fortsetzt. Das heißt, immer Meißelschlag auf Meißelschlag an eine Felswand anbringt, in gerader Linie senkrecht nach unten. Und das leistet der menschliche Arm nicht, weil er würde sich ständig den Ellbogen verletzen, deswegen weicht die Wand nach unten zurück. Mhm. Ja?
So okay, ich meine, automatisch. Kann ich mir das nicht ganz vorstellen, also ich habe auch jetzt beim Durchlesen immer wieder Schwierigkeiten gehabt, weil ich bin jetzt natürlich kein Steinbildhauer wie Sie, aber okay, Sie, das ist ja irgendwo Ihr Metier, also Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung, dass das so nicht funktioniert?
Nein, es funktioniert nicht. Also ich bin damals nach Oberderding gekommen, in den Steinbruch, Hagenrhein. Und da gibt es eine wunderbare, genauso eine Felswand wie in Heilbronn. Die ist völlig gerade 40 Meter lang. Und denke, was für ein Glück, da fange ich doch gleich mal an, mich zu verwirklichen so und hau da so ein. Damals war man so drauf, da irgendwie so ein bisschen esoterisch angehaucht von wegen. Und dann vor allem dieses Ortswappen von Sternenfels, ja, das war so faszinierend. Da muss ich das einfach mal so in die Felswand anbringen. Und dann habe ich diese Mumienform da in die Felswand reingehauen und stelle fest, die Klüfte, die natürlichen Klüfte, die völlig irregulär. Ja, die haben mit dieser Oberfläche überhaupt nichts zu tun. Ja, mir, wenn ein Geologe fragt, er sagt, das ist natürlich entstanden, da gibt es so natürliche Klüfte irgendwo im Fels und ganz per Zufall entstehen die völlig gerade. Ja, dieser Schwachsinn wird von Geologen, ja, von Wissenschaftlern wirklich vertreten. Deswegen, also wenn das ein Mensch behauptet, ja, das soll doch das im Experiment nachweisen irgendwo, ja, das kann man doch in der Natur, also ich meine, die Natur kann man im Labor nachstellen, ja, man kann irgendwie einen Felsblock nehmen, man kann den Bedingungen der Natur unterwerfen mit Erdbeben, man rüttelt das Ding da durch, bis es endlich aufplatzt und so weiter. Wie platzt denn dann der Fels auf? Das würde mich mal interessieren, ja. Also bestimmt nicht in gerader Linie. Das ist das hat die Natur nicht drauf. Das
also mit dieser Schrottgrabenmethode versucht man Felsblöcke abzuspalten. Also das ist eben wie man Steine abbaut. Ja, und das ist also eine Technik, wo man dann mit Keilen irgendwie versucht, diese Felsblöcke abzusprengen. Ja, ist das richtig?
Richtig. Also da kommen Schrothämmer zum Einsatz. Das sind ganz schwere Hämmer, die schlägt man von oben in diese Schrotgräben ein. Und die Schrotgräben, die sind gar nicht tief. Die sind nicht tiefer als die Keiltaschen, die man normalerweise verwendet. Das ist eine Methode, die geht noch ein bisschen schneller als die Keiltaschenmethode. Das ist vielleicht gleichwertig von der Zeit her gesehen, aber es war halt vielleicht einfacher, da immer schnell mit dem Hammer drauf zu hauen. Und dann löst sich der Block. Ja, das heißt, wenn der Block sich löst, dann hinterlässt er eine glatte Absprengfläche. Ja, also das würde man dann sofort erkennen. Das heißt, da ist dann auch gar keine Meißelspur mehr zu sehen. Die Meißelspur wäre halt nur ganz oben in dem kleinen Spalt zu sehen, in der Fuge, die man gehauen hat, den Schrotgraben. Und drunter wäre alles glatt. Das heißt, es würde ständig alternieren, also glatte Flächen und schraffierte Flächen, die würden ständig alternieren, aber es ist nicht zu sehen, es ist alles immer durchgehend mit Meißel schraffiert oder völlig glatt. Ja.
Okay.
So sieht's aus.
Also, was hat er noch in der Schweiz gefunden an interessanten Dingen?
Ja, das ich meine, Burgdorf, das ist schon eine Sensation.
Ja, das ist durchaus beeindruckend. Also, das ist auch riesig, ne? Das sind sicher 15 Meter oder was, oder 10 Meter sind das auf jeden Fall. Ne?
Also nur die Kavernen sind jetzt schon mal 12 Meter hoch und die sind ja eingestürzt. Das lässt sich alles aus der Ortsgeschichte rekonstruieren. Und der Steinbruchbetrieb, der fing eigentlich erst nach diesen Felsstürzen an. Das heißt, als die Kavernen eingestürzt sind, haben sich die Felsmassen zum Teil bis runter zur Emmer ausgebreitet und die mussten ja beseitigt werden. Und dann hat man natürlich diese Bausteine, die sich da einfach angeboten haben, zum Hausbau verwendet. Ja, da wurden dann so diese großen Häuser gebaut, Rathaus und so weiter, ich weiß nicht was alles. Und so ist dieses Missverständnis von wegen Steinbruch entstanden. In Wirklichkeit sind da die Grabkammern eingestürzt. Nämlich diese drei Felsklötze, die haben ja wirklich Pyramidenform. Die haben eine ganz glatte Vorderseite, ja, aber wenn man sie von der Seite betrachtet, dann sieht man, das sind ja eigentlich Pyramiden. Und auch vorne, die haben eine spitze Form.
Sieht ja. Man auch ein Bild auf der, also wir sind da jetzt auf der Seite 10.
10. Und ja, 10 unten, die drei Felspyramiden bei Burgdorf.
Ja, schaut interessant aus, ja.
Ja, das ist der Wahnsinn. Also wirklich, weil die Laufebene dieser Kavernen, die ist ja 10 Meter über dem Boden, ja, und das hätte man, wenn also das ein echter Steinbruch wäre. Ja. Wäre das gar nicht so entstanden. Da hätte man ebenerdig die Felswand aufgebrochen. Da musste man immer hochsteigen. Da ist überhaupt nicht zu erkennen, wie sie eigentlich da oben gearbeitet haben, also wie sie da überhaupt hingekommen sind. Das ist völlig rätselhaft alles. Das hat mit irgendeiner Art von Steinbruchbetrieb überhaupt nichts zu tun. Die haben wirklich nur praktisch abtransportiert, was die Felsstürze da geliefert haben.
Mhm.
Und ja, und dann natürlich diese Bauwerke, die sind echt phänomenal. Da gibt's diese Galerie bei der dritten Pyramide, die ist wirklich antik, wenn man sich das anschaut, das sieht man auf den ersten Blick die Römerzeit, so diese typische Gestaltung der Felswände, der Säulen, ja, diese Galerie, die hat Öffnungen nach außen und
gibt's da ein Bild dazu?
Ja, leider jetzt nicht bei der Ausführung, aber auf den PDFs finden Sie das. Moment, ich glaube im zweiten Teil. Mhm. Das ist schön.
Also Pharaonen der Schweiz, Fragezeichen Teil 2, ja?
Richtig, genau. Das sind eine schöne Darstellung. Also das ist eindeutig antik. Und das wurde aber vor 100 Jahren, glaube ich, war das diese Zeit als Schießstand, nicht als Schießstand, sondern als Zielstand verwendet. Ja. Da haben sie drauf geschossen. Von jenseits der Emmer hat der Schützenverein da Zielscheiben in das Visier genommen und drauf geballert und einen großen Teil dieser Säulen zerstört. Ja. Also die Oberfläche. Das ist unglaublich. Wie unserer Vorgeschichte umgegangen wird, ist ein Skandal. Also die ganzen Steinbrüche, die es bei uns gibt, da kann man gerade froh sein, dass es noch so viele gibt, weil die sind ja alle für alles Mögliche missbraucht worden, hauptsächlich halt als Mülldeponie. Es gibt bei uns in Karlsruhe eine Kaisergrube. Kaisergrub heißt eigentlich Kaisergrab. Ja, ein riesengroßer Steinbruch. Da war im Dritten Reich waren die Nazis drin, haben da irgendwie Munition getestet und nach dem Krieg wurde eine Mülldeponie draußen. Der größte Müllberg der ganzen Region ist daraus entstanden. Also wurde mit unserer Geschichte umgegangen. Und Da wurden halt eben, wenn es Kalkstein war, wurden Zementwerke reingesetzt und so weiter. Wir haben das hier selber am Ort, da gibt es einen kleinen Streifen noch am Rand, wo wahrscheinlich auch noch also Kerns stehen. Ja, also die müsste man sich auch mal anschauen.
Und da ist jetzt auch ein Bild dieser Kreuzfluh, Krauchtal. Das gehört jetzt auch zu diesem im Emmental, zu diesen Monumenten im Emmental, ne?
Ja.
Aber da sagen Sie ja selber, dass diese Bearbeitungsspuren, ich meine, das ist auch, es schaut beeindruckend aus, aber Sie sagen, dass diese Bearbeitungsspuren schon auch durch Abbau von Steinen entstanden sein könnte, ja?
Nicht durch den Abbau. Der Abbau ist natürlich erfolgt, aber durch konventionelle Keilspaltung, so wie es im alten Ägypten ja auch schon nachweisbar ist, ist alles 100% alles nachweisbar. Aber es ist der zweite Schritt. Ja, man hat eine zerklüftete Felswand, mehr oder weniger zerklüftet mit Abbauspuren. Ja, das ist nicht gerade. Das muss alles nachgearbeitet werden. Und so ist es auch in der Kreuzfluh passiert. Die mussten über 53 Meter Höhe, stellen Sie sich das mal vor. Ja, das ist, ich weiß nicht, welche Kathedrale so hoch ist, aber es gibt so kleine Ausführungen, die sind bestimmt so hoch. Ja, und das muss man sich mal vorstellen, über diese ganze Höhe der Felswand mit absolut perfekt geführten Meißelschlägen. Wenn Sie sich die Meißelschläge anschauen, das ist alles in den PDFs dargestellt, ja, die sind absolut parallel, das sind Bögen, jeder Bogen fügt sich absolut parallel an den nächsten an, sind absolut gleichmäßig gezogen. Das hat jetzt zum Beispiel ein Wasserbauingenieur beim längsten Aquäduktstollen der Welt in Syrien festgestellt. Dieselbe Art der Bearbeitung, also Meißelspuren, Schraffuren, im Bogen absolut parallel, hat gesagt, da muss eine Maschine im Einsatz gewesen sein. In der Antike schon Maschinen, ja klar, gab es alle schon. Das war eine Hochkultur. Gehen Sie mal durchs Internet und schauen Sie sich die Rätsel der Menschheitsgeschichte an, was da alles schon Fakt war. Ja, es gab Bohrmaschinen, es gab Sägemaschinen, also für Stein. Ja, Steinsägemaschinen, Steinbohrmaschinen. Die ganze Bandbreite der Mechanik und der Technik war schon da und Antrieb war die Wasserkraft. Das war so. Ja. Es wird alles runtergespielt. Ja.
Na, es wird
alles irgendwie nicht ins Bewusstsein gelassen. Ja. Es muss immer alles mystifiziert werden. Pyramiden sollen in der Kupfersteinzeit entstanden sein. Also so Hanebüchner Blödsinn. Ja. Aber das ist unsere Chronologie, daran sollen wir glauben. Verstehen Sie?
Ja, ich meine, weil Sie Bearbeitungsspuren sagen, also Dr. Heinrich Kusch, den Sie vielleicht kennen, der ja die Erdstelle erforscht, der hat ja relativ interessante Bearbeitungsspuren gefunden, wo er also sagt, die können, da gibt es zwei Interviews mit ihm im Crop FM Archiv, die also eigentlich nur durch sehr stark erhitztes Metall und sie haben da so winzige eingekringelte Metallsplitter gefunden, die dann also so Gesteinssplitter umschließen und auch das Metall war relativ besonders. Also die haben da einige Dinge entdeckt, die so überhaupt nicht in die Bronzezeit und davor oder wann auch immer das passiert sein soll passen. Allerdings, die haben dann auch mittels einer Methode, die aus der Geologie kommt, also das ist also keine Carbon-Datierung oder so, seine Datierungsmethode, die weicht so 5-10% ab. Soweit ich mich jetzt erinnere, ich kann mich jetzt an den Namen dieser Datierungsmethode nicht erinnern, aber die hat ungefähr diese Genauigkeit. Da geht es einfach darum, sobald Stein der kosmischen Strahlung, also dem freigelegt wird, gibt es da einen Veränderungsprozess und den kann man sehr genau messen. Und die haben da halt gefunden, dass diese Bearbeitungen teilweise 10 und letztens auch schon bis zu 20.000 Jahre alt sind.
Ja, ja. Also ich habe mich damit beschäftigt und das ist natürlich alles fraglich. Also
fraglich, diese Messung, diese Datierung, weiß ich nicht, ob die fraglich ist. Warum ist die fraglich? Ne? Also das müssten Sie begründen.
Ausreden, dann erklärt sich das alles.
Bitte.
Also es geht sich um die, also es sind zwei Methoden. Die eine ist diese, Moment, also die unter offenem Himmel, messbar ist. Also wenn kosmische Strahlung
die meine ich.
Ungehindert auf Felsoberflächen auftrifft und so weiter, dann kann man da diese Strahlenexposition messen. Das ist wieder eine andere Methode, als die innen in den Stollen angewendet wird. In den Stollen innen hat man die Uran-Thorium-Methode. Das heißt, da wird das Verhältnis der Isotopen gemessen, die also Aussage darüber geben, wie weit die Elemente da zerfallen sind. Da, daraus kann man dann halt schließen, die Zeiträume. Ja, nur er hat ja diese Erwärmung, oder das ist eine Erhitzung bis 1200 Grad festgestellt. Ja, aber auch gleichzeitig nachgewiesen, dass es ja gar nicht die Meißelschläge gewesen sein können. Also es sind auf jeden Fall Meißelschläge, man sieht es auf den ersten Moment. Es ist keine Maschine gewesen mit kreiselndem Werkzeugkopf, ja, also Bohrer oder was weiß ich, welches Gerät man sich da vorstellen kann, Sägebohrer, das sind die beiden, ja. So ein Gerät kann es auch wieder nicht gewesen sein. Die hätten Schrammspuren, also wirklich ganz andere Spuren hinterlassen.
Entschuldigung, darf ich unterbrechen? Man hört da jetzt ganz viele Nebengeräusche. Könnten Sie sich bitte ganz nah an Ihre Basisstation bewegen oder haben Sie sich da irgendwie wegbewegt? Jedenfalls sind sehr viele Nebengeräusche.
Ja, okay. Ja. Das kann man verhindern.
Ja, und, jetzt ist besser.
Jedenfalls, also diese mechanische Spuren der Geräte, die sehen anders aus. Im Endeffekt sind es die genau dieselben Meißelspuren, die man in allen Stollen der Aquädukte des Römischen Reiches findet. Ja, die unterscheiden sich in keiner Weise. Und es sind auch keine kreisenden Werkzeugköpfe im Einsatz gewesen. Die schließen sich aus. Diese 1200 Grad, die sind Fakt, also diese Vitrifikationen, Verglasung von Felsoberflächen. Aber das ist nicht ein einzelnes Phänomen, sondern das hat man eigentlich in ganz Europa, sogar auf der ganzen Welt. Das ist eigentlich ein Hinweis auf ein katastrophales Ereignis, das da mal stattgefunden hat, ja, um solche Hitze zu erzeugen, punktuell immer wieder auf einzelnen Stellen des Planeten. Das erklären die Geologen in Bayern sehr gut mit dem Chiemgau-Impact, dass da sogar Mikrodiamanten entstanden sind. Also wenn es da irgendwelche Kohlepartikel gab, die sind unter diesem Druck des kosmischen Einschlages und der Hitze, die da entstand, also von über 1200 Grad, sind die zu Diamanten zusammengeschmolzen, diese Kohlepartikel. Ja, also dieses kosmische Ereignis, das gab es. Und wenn es den Chiemgau-Impact gab, der quasi unsere ganze Chronologie ja völlig in ein ganz anderes Licht rückt, ja, der ganze Ablauf der Weltgeschichte war dementsprechend völlig anders. Da gab es einen Zeitriss vor der Katastrophe, die Zeit der antiken Hochkulturen und nach dieser Katastrophe, als die Zivilisation erst sich wieder regenerieren musste, sich neu aufstellen musste. Ja.
Und der Chiemgau-Impact, jemand schreibt gerade, klingt wie eine Death-Metal-Band. Können Sie das ein bisschen erklären? Was ist der Chiemgau-Impact? Ich habe da jetzt auch durch Sie das erste Mal davon gehört.
Da gibt es eine wunderbare Webseite, also dieser Wissenschaftler, das sind wirkliche Geologen, ja, die dort forschen, unabhängig von dem Mainstream, der die Wahrheit ja nicht wissen will. Ja. Und die stellen halt fest, dass die Indizien, die heutzutage von den Geologen für Eiszeit hergenommen werden, genauso gut für einen Impact eines Kometen brauchbar sind. Ja, nicht nur brauchbar sind, sondern viel, viel plausibler sind. Wie schon gesagt, diese Mikrodiamanten, ja, die können ja in der Eiszeit nicht entstehen. Dazu braucht es wirklich kosmischer Kräfte, also wirklich gewaltigem Druck, gewaltiger Hitze, um diese Mikrodiamanten zu erstellen. Dieselbe Sache gibt es in Nordamerika, hat es auch ein Wissenschaftler, hat auch festgestellt, diese Mikrodiamanten, und hat das auch auf den Impact eines Kometen zurückgeführt und hat gesagt, dieser Kometenimpact in Nordamerika hat dazu geführt, dass die ganzen Gletscher Nordamerikas geschmolzen wären und hätten damals das Ende der Eiszeit eingeläutet sozusagen. Ja. Nur, die Eiszeit gab es ja gar nicht. Das ist alles nur die eine Katastrophe gewesen. Ja, es gab die Zeit vor der Katastrophe und die Zeit nach der Katastrophe. Die Katastrophe wird, also die Spur. Und
wann war diese, ich meine, die Eiszeit gab es nicht, so nebenbei zu sagen, okay, aber wann war jetzt dieser Chiemgau-Impact? Wann soll der gewesen sein?
Von, das ist auch sehr plausibel dargestellt, ans Ende der Keltenzeit datiert, so etwa 300 vor Christus. Und zwar aus.
Das ist aber nicht lang her. Das ist aber nicht lange her, also.
Ja, das ist ja klar, weil in Wirklichkeit ist es noch viel näher an unserer Zeit. Aber das ist mal ein erster Marker, um das überhaupt, um die Kulturen zu trennen, ja, was da vorgeschichtlich ist und was nachgeschichtlich ist. Also heutige Geschichte.
Jetzt wollen wir noch und, ein bisschen bei den, Entschuldigung, bevor wir da jetzt woanders hindriften, diese Datierungen, ja, also wo bei manchen dieser Gänge, vor allem die Deckplatten und so weiter hat man untersucht bei einem dieser Gänge, jetzt bei der Arbeit von Dr. Kusch, und man hat dann also dort festgestellt, dass das also 10.000 Jahre aufwärts das Alter dieser Bearbeitung ist. Wo ist da jetzt Ihre Kritik dran? Weil das passt ja mit Ihrer Chronologie überhaupt nicht zusammen, oder?
Ja, eben. Genau. Also die Methode, die Uran-Thorium-Methode, die geht davon aus, dass das Uran also seine Wertigkeit hat und so und so viele, also es zerfällt halt, die Isotope, die da entstehen, die haben eine geringere Wertigkeit. Also von Uran zu Thorium. Und von Thorium geht es dann noch runter bis zu Radium. Das sind die Zerfallsstufen. Wenn sich so dieses Element, das ist ja wasserlöslich, also quasi durchsickert durchs Gestein und so als Stalaktiten oder als Sinter sich an Felsoberflächen ablagert, dann verflüchtigt sich als erstes das Radium und als zweites das Thorium. Übrig bleibt eigentlich nur Uran. Und das im Verhältnis halt eben von Uran 238 zu Uran 234. Die beiden Elemente kann man miteinander vergleichen und kann dann feststellen, wie viel Zeit verstrichen ist durch die Abbau, durch den Abbauprozess und wie lange der gedauert hat. Das ist so die Methode. Jetzt hat er aber, wie schon gesagt, diese 1200 Grad Hitze da festgestellt. Und er führt das auf den Einsatz der Werkzeuge zurück. Das heißt, bevor die Versinterung begann, war schon diese Erhitzung, diese Verglasung der Felsoberflächen. Erst dann hätte die Versinterung begonnen. Ja. Und ich sage, das war gerade umgekehrt. Diese Erhitzung, die fand später statt als die Versinterung. Das heißt, da hatte sich schon Sinter abgelagert und dann gab es dieses kosmische Ereignis, das dazu führte, dass auch die Carbonato-Verbindungen, die eigentlich recht stabil sind und denen sich das Uran einlagert, dass die aufgelöst wurden. Und das heißt, da haben sich dann wesentliche Bestandteile dieser Isotopen mitgelöst, weil die sind ja immer noch in Wasser gelöst, auch in der Carbonato-Verbindung. Und die können sich dann genauso verflüchtigen wie eben vorher das Radium und das Thorium. Ja, und wenn sich da Bestandteile verflüchtigen, dann stimmt das Verhältnis auch nicht mehr. Ja, dann taugt es nicht mehr zu einer exakten Datierung. Und das ist der grundlegende Fehler.
Aber reden wir da jetzt von der einen Methode, die also wirklich die Zeit misst, die dieser Stein quasi an der frischen Luft war?
Nicht an der frischen von Luft. Das bleibt ja alles im Stollen drin.
Ja, da gibt es aber eine andere Methode, von da kommen die Zahlen so um die 10.000 Jahre. Ich müsste jetzt wirklich nachschauen, wie diese Methode heißt.
Die andere Methode rechnet eben mit 8.000 Jahren, soweit ich noch weiß.
Nein, es geht bis 20.000 Jahren. Also manche dieser Messungen.
Ich habe gesagt, das ist die Uran-Thorium-Methode, die er im Stollen misst. Und dann die andere, die hat er dann dazu verwendet, um den Brunnenschacht, also nach außen exponiert, die Strahlung empfangen hat. Ja. Und das ist wieder eine andere Methode, da dreht sich, wie heißt es, Myonen, das ist die Myonenmessung, ja, und ich sage ja, wenn es dieses kosmische Ereignis gegeben hat, ja, wenn da ein Impact quasi die ganze Welt vernichtet hat, es dreht sich ja darum, das war doch nichts Belangloses, sondern da ging die Welt zu Ende, zugrunde, ja.
Und das vor 2300 Jahren, sagen Sie. Vor 2300 Jahren war also eine komplette Katastrophe.
Es war um 1350. Das lässt sich alles leicht
1350?
1350 nach Christus. Ja. Nehmen Sie doch mal die Weltbevölkerung heute, verdoppelt sich alle 50 Jahre. Da können Sie doch genauso zurückrechnen, halbieren Sie alle 50 Jahre. Von, sagen wir, 2000 an 6 Milliarden. Alle 50 Jahre halbieren, sind Sie im Jahr 1350. Raten Sie mal, bei wie vielen Menschen? Unter 1.800.000 Menschen weltweit. Das ist die Zahl, das kann jeder nachrechnen am Taschenrechner. Ja, und dann hat die Bevölkerung Europas ja nur 10% dessen.
Ja, aber diese Verdoppelung, diese Rate war ja nicht immer gleich. Also das ist ja... Die kann ja variieren,
okay.
Natürlich, ja, die hat stark variiert, weil das ja also auch die Anbaumethoden und so weiter, also die technologische Entwicklung hat ja erst dieses enorme Bevölkerungswachstum ausgelöst im 19. und 20. Jahrhundert. Also...
Das gleicht sich ja alles aus. Ja, wenn Sie das global betrachten, ja, und Sie dürfen jetzt nicht sagen, wir, ja, jetzt war der 30-jährige Krieg, der hat dazu zu Aussterben geführt, ja, die ganze Bevölkerung wurde vernichtet, ja, aber wie war es in China? Selben Zeit hat alles prosperiert, ja, das gleicht sich immer alles aus. Es ist ein gemeinsamer Nenner, den man da herstellen kann, statistisch schon gesehen.
Aber ja. Und da müsste es doch, also, das überrascht mich ein bisschen. Sie sagen, um 1300 gab es einen Impact eines Meteoriten.
Kometen?
Eines Kometen, der wie groß war und ich meine, und der die gesamte globale Kultur ausgelöscht hat.
Alle Hochkulturen. Man hat ja die südamerikanischen Hochkulturen einigermaßen richtig datiert, so 11. Allerhöchstens noch 12. Jahrhundert. Auch die Angkor Wat-Kultur Kambodscha, die wird auch so 12. Jahrhundert datiert. Das ist einigermaßen korrekt. Ja. Da gingen diese ganzen Hochkulturen zugrunde. Das müssen Sie sich vorstellen, Südamerika, Städte wurden verlassen, wird behauptet. Ja. Stellen Sie sich mal vor, heute wird eine Stadt verlassen, das ist ja völliger Schwachsinn, das hat nie stattgefunden. Aber dieser riesen Tsunami, da hat diese ganze Bevölkerung aus der Stadt herausgespült. Und so war es auch in Kambodscha, die Städte wurden verlassen. Warum wurden die verlassen? Warum sind die ganzen Seen, die da mühsam hergestellt wurden, ja, die sind verlandet zu diesem Zeitpunkt, ja. Die Städte wurden entvölkert.
Und jemand fragt da, 1300 vor oder nach Christus? Na, Sie meinen nach Christus. Also vor 700 Jahren.
Vor 700 Jahren. Das ist die Rückrechnung, die lässt sich ganz leicht herstellen. Und das ist auch das, was die statistische Untersuchung der Epochen, ja, durch Fomenko ergibt. Der hat da festgestellt, dass wir ein Riesenkonstrukt an Geschichtsfälschung haben. Ja, das stimmt überhaupt nichts. Der hat festgestellt, dass es praktisch nur eine einzige authentische Epoche gibt, das ist die Habsburger-Epoche, und die wurde immer wieder als
ausgerechnet. Ausgerechnet, sage ich. Ja, okay.
Ausgerechnet. Aber es ist die einzige, die wirklich glaubhaft ist. Aha. Und gut, okay. Das war auch eine genaue Untersuchung. Und die wurde immer nur hergenommen als Muster für die anderen Epochen. Ja, die wurden ganz leicht variiert. Man hat ja so diese Epochenspiegel, das heißt, da regiert einer 3 Jahre, der nächste 30, der nächste 7 und so weiter. Das sind Ausschläge einer Fieberkurve. Und da vergleicht man die Fieberkurve mit der anderen Epoche und stellt fest, das ist ja fast deckungsgleich. Ja, das sind immer nur ganz leichte Variationen, das waren irgendwie faule Mönche, die das anscheinend gemacht haben im Auftrag des Vatikans. Lässt sich alles eruieren, das ist alles schon längst bekannt. Ja, aber unsere Akademiker wollen nichts davon wissen. Ja,
dann lebe ich in der Mond, weil ich höre das zum ersten Mal. Ich habe das jetzt auch in Ihren Unterlagen, also in denen, was Sie mir geschickt haben. Also Sie haben schon da angedeutet, dass Sie die Chronologie anders sehen, aber dass Sie sie so anders sehen, wow. Also, ich kann es eh nur so stehen lassen. Aber jetzt vielleicht nur, gut, auf das kommen wir auf das noch einmal zurück dann. Ja? Ja. Machen wir jetzt vielleicht zuerst einmal die Monumente fertig. Gut, Sie haben da einige Dinge, also Sie sprechen ja eben von der Hochkultur vor unserer eigenen Haustüre, die dann vor 700 Jahren untergegangen ist. Ja,
global.
Gut, also bei uns findet man halt praktisch gar nichts mehr. Warum? Warum findet man in Ägypten und Südamerika viel mehr alte Monumente als in Europa?
Nun ja, wir finden ja immer noch die Ruinen, ja, aber die sind halt eben durch Erdbeben zum Einsturz gebracht worden.
Aber die sind kaum vergleichbar mit dem, was also in Asien steht, was im Nahen Osten steht und was in Südamerika steht. Also die Bilder, auch, die sie auch zeigen und so, das ist sehr, sehr schön, ja, aber es sieht viel einfacher aus. Man findet praktisch überhaupt keine Schriftzeichen oder nur sehr wenige. Ich meine, Sie haben jetzt ein paar genannt, nur sehr spärlich und praktisch überhaupt keine Skulpturen. Warum?
Naja, das ist Skulpturen. Ja gut, die Externsteine, wenn man diese Ausarbeitung da mal genauer anschaut, dann könnten das doch durchaus Köpfe sein, die man da immer wieder feststellt.
Ja, aber da muss man schon, aber ich meine, schauen Sie, wenn Sie jetzt nach Ägypten schauen, da sehen Sie riesige Statuen, also das ist wirklich beeindruckend. Teilweise auch mit einer Symmetrie, diese gibt es ja so, ich glaube im Abu Simbel, die also eine Geometrie aufweisen, also eine Symmetrie, die erstaunlich ist. Ja, derartiges findet man überhaupt nicht. Also auch das, was Sie auf den Bildern zeigen, also ich möchte das jetzt nicht kleinreden oder so, ja, verstehen Sie mich falsch, nur das ist also überhaupt nicht vergleichbar, meiner Meinung nach.
Ja, klar, natürlich, klar. Es gibt qualitative Unterschiede, ganz klar. Aber so auf diesem niedrigen Niveau, wie uns diese Archäologen es uns gleich weismachen wollen, befanden wir uns wirklich nicht. Also es sind Monumente entstanden. Und ich bin überzeugt davon, dass die drei Kaiserberge, wie schon gesagt, im Zuge des Tagebaus auf der Suche nach Eisenerz so, aus den Hügelketten heraus modelliert wurden, mit ganz... Das sind ja exakte Abstände zwischen den...
Und wann ist das passiert?
Zwischen den einzelnen Grabhügeln. Wann das passiert? Zur Keltenzeit, ich sage ja, ist alles nachweisbar. Die Archäologen, die sind ja nicht alle irgendwo hinterm Mond, sondern die arbeiten ja gewissenhaft. Es gibt halt nur ganz wenige, die den ganzen allgemeinen Überblick haben. Ja.
Also die Kelten...
Halt Spur an ihrem Fach.
Verzeihen Sie meine Ignoranz.
Da wirklich enormes. Ja, und die haben das ja schon längst herausgefunden, dass da am Alp drauf jede Menge von Erzabbau in der Keltenzeit schon stattfand. Und die schreiben da zum Teil vom Ruhrgebiet, also vom keltischen Ruhrgebiet. Ja. Und das ist eines der größten Eisenerzvorkommen der Welt. Ja. Das reicht ja nicht nur über die Schwäbische Alb, sondern es geht noch weiter die Fränkische Alb entlang. Das sind hunderte von Kilometern, wo man heute noch jede Menge Eisen fördern könnte. Ja, das war noch vor 50 Jahren, da gab es da noch Eisenerzabbau. Und das haben die Kelten einfach, das ging organisch ineinander über, ja, Tagebau, Suche nach Eisen, Verhüttung und das Herstellen dieser Monumente. Ich meine, da hatte der König das Sagen und da hat er einfach festgelegt, so jetzt lassen wir da drei Hügel dieser Kette übrig. Da ist schon ein Erzstollen reingegraben worden, so in Verfolgung einer Erzader. Das machen wir einfach so, dass das wäre der Grabgang und dann weiden wir den Gang aus nach einer Felskammer, ja, und da werde ich mich bestatten lassen. So sind die ersten Pyramiden entstanden und dann wurde dieser Bergstumpf, der da übrig geblieben war, aus unansehnlichem braunen Jura-Gestein, der wurde quasi noch mit Weiß-Jura-Kalkstein ummauert. Das kann man am Rechtsberg wunderbar sehen. Da gehen sie runter in den Burgkeller, unter die Fundamente der Burg. Und da sehen Sie noch den ursprünglichen Hügel aus Braunjura und dann gehen Sie in den Burggraben, ja, der ist gemauert aus Weißjura-Kalkstein. Und auch gibt es einen Steinbruch, können Sie es auch betrachten. Da können Sie hingehen können, wenn Sie es mit einiger Muskelkraft schaffen, sogar die Steine aus der Felswand herauspulen.
Ja, und das war jetzt die Kelten, verzeihen Sie, ich bin da nicht so firm, wann waren die jetzt? Vor 2000 Jahren oder was? Oder 2500 Jahren?
Ja,
weil die Frage war, wann ist das entstanden? Also ich wollte eigentlich wissen, genau. Also vor 2500 Jahren oder was, so in der Gegend.
Die Kelten, die hat man von 2800 bis, also bis Caesar, bis 50 vor Christus.
Okay.
Und gibt aber wieder andere Meinungen. Die bayerische Archäologie hat ja das keltische Jahrtausend proklamiert. Das heißt, die nehmen auch noch die Urnenfelderzeit dazu, was durchaus berechtigt ist. Aber in Wirklichkeit gehört auch die ganze Bronzezeit dazu. Also die ganze Metallzeit. Und die reicht ja auch bis in die
Steinzeit. In Bayern gibt es sogar eigene Archäologie, das ist ja wirklich interessant.
Ja, die haben einen eigenen Kopf, die lassen sich nicht gerade alles
offenbar, machen. Ja. Okay, also aus dieser Zeit, so circa vor 5000 bis vor 2500 Jahren, da entstanden jetzt diese Monumente, von denen wir da heute sprechen, die sie da auch abgebildet haben. die, wie Sie sagen, quasi die Überreste der Hochkultur in Europa sind. Ich meine, das wird ja bis zu einem gewissen Grad auch niemand bestreiten. Natürlich waren die Kelten eine Hochkultur, eine Kultur. Ich weiß jetzt nicht genau, wo man da die Grenze zieht zwischen einer Hochkultur und einer Kultur. Gerade jetzt hat einer im Chat oder vor einer Viertelstunde die Frage gestellt, ob wir denn eine Hochkultur seien. Ist ja eine berechtigte Frage. Manchmal glaubt man nein. Aber Sie sagen also, dass diese Hochkultur dann eben vor 700 Jahren dann zerstört wurde durch den Chiemgau-Impact. Und mit diesem Impact überhaupt global alles zerstört wurde.
Ja, durch diese durch diesen riesen Tsunami, der damit ausgelöst wurde. Es waren nicht nur es war nicht nur der Chiemgau-Impact, sondern die gingen ja überall nieder, diese Trümmer. Das hat der Ernst Toller, hat es da mit seiner Frau da zusammen sehr gut eruiert, dass es verschiedensten Einschlagsgebiete waren. Und natürlich auch in Nordamerika, dieser Einschlag, der als am Ende der Eiszeit datiert wird. Ja, das ist auch so, da kann man auch wieder ganz genau widerlegen, wie die C14-Methode das alles in die falsche Reihenfolge gebracht hat. Ja, also, aber damit wollen wir jetzt nicht aufhängen. Also es ist einfach eine Riesenkatastrophe gewesen, die praktisch alles beendet hat, was es da an Kultur gab. Sie müssen einfach nochmal hergehen, was die Archäologen da zutage fördern. Ja, da gibt es Städte, römische Städte hier in Deutschland, die haben sie gefunden auf dem Acker. Das heißt völlig plan. Ja, da hat man Anzeichen von Fundamenten entdeckt, da geht man hin, ja, und kann eigentlich immer nur die Fundamente ausgraben. Von irgendwelchen Tempeln, von irgendwelchen Villen, von irgendwelchen Städten. Das heißt, alles wurde wegrasiert. Was man jetzt gerade so vor 10 Jahren bei uns da im Zabergau entdeckt hat, das ist wirklich der Hammer. Da sieht man ganz genau, wie die Häuser zu Fall kamen. Da lagen die Häuser völlig blattgewalzt. Ja? Also neben den Fundamenten die Hauswände völlig blattgewalzt. Das heißt, da muss eine enorme Wucht kam da mit Wasser an und hat die ganze Stadt blattgewalzt. Ja, Sie müssen sich das vorstellen, das ist wirklich so. Und es ist ganz eindeutig zu sehen, dass die Häuser entgegen der Fließrichtung umgewalzt wurden. Das heißt, das Wasser kam nicht von oben, sondern es kam von unten, ja, über die ganzen, vom Meer, über die Flüsse, die Bäche hoch, es ging bis zum Alpenrand, das ist nachweisbar. Wir haben das jetzt zum Beispiel anhand der Pyramide Hohen Asberg festgestellt, das ist eine dreieckige Pyramide. Die Südseite sind die Stufen erhalten, ja. Nordseite, die Stufen sind nur noch ganz undeutlich erkennbar. Aber da waren Stufen. Und dasselbe hat jetzt der Paul Glahn bei Waldshut Geis entdeckt. Da hat er lauter Berge, deren Hänge alle gestuft sind. Also alles mit Mauerwerk. Und er stellt fest, Nordwestseiten, alle mit Lehm bedeckt. Ja, da kam die Flut von Nordwest bis zum Rand der Alpen hoch. Das muss man sich mal vorstellen, was für eine Wucht, das hat alles zerstört. Es gibt bei uns in Baden eine wunderbare Sage, die darüber berichtet, die Thurnberg-Sage. Da dreht sich darum, dass der Oberrheingraben ein Urmeer gebildet habe, ja, vom Schwarzwald bis zu den Vogesen, eine Meeresfläche. Ja, und da kamen Seeräuber, haben den Häuptling des Stammes hier gefangen genommen und die Bevölkerung gezwungen, das Bingerloch zu öffnen. Ja, da floss das Urmeer wieder ab. Ja, müssen wir mal vorstellen, was da los war. Nach der Sintflut war hier alles noch mit Wasser bedeckt. Die norddeutsche Tiefebene war ein einziges Moor, das Teufelsmoor. Ja, das ist nur noch partiell vorhanden. Das war flächendeckend über ganz die ganze norddeutsche Tiefebene ausgebreitet. Ja, so sah das ursprünglich aus nach der Flut. Die Bevölkerungsdichte von mittelalterlich, da gab es kaum Siedlungen, da gab es ganz vereinzelte Sprengel, da gab es mal einen Bauernhof und da mal was, ja. Und das hat sich alles ganz allmählich wieder regeneriert, ja.
Naja, so und, allmählich nicht, weil 700 Jahre ist jetzt nicht so eine lange Zeit.
Ja, sicher, aber 700 Jahre unter dem, wie es wirklich war, das muss man das betrachten. Das ist eine Entwicklung, die ganz anders verlief, als es uns immer weiß gemacht wird.
Völlig anders. Also die Entwicklung, die Sie da beschreiben, hat mit der Entwicklung, die man gemeinhin sieht, also gar nichts zu tun, ne? Muss man sagen.
Es gibt die Antike, das war die Zeit der Hochkulturen, die war fantastisch weit entwickelt und die ging erbarmungslos zugrunde. Ja? Und im Mittelalter, das finstere Mittelalter, das heißt da nicht umsonst finsteres Mittelalter, war man gezwungen, sich alles wieder anzueignen.
Ja, im Mittelalter war ja da, also vor 700 Jahren, das Mittelalter war ja so um 1300, 1400, oder? Und da ja, war ja dann...
Mittelalter beginnt da auf jeden Fall. Frühe Mittelalter, das gab es ja gar nicht. Das ist im Endeffekt die Antike gewesen. Alles viel komprimierter. Die Zeitläufe, die sind viel kompakter. Ja. Die Epochen, die sie uns davor gaukeln, von wegen Karl der Große und so weiter, das gab es alles gar nicht. Das ist die Völkerwanderung, die gab es. Das waren die Überlebenden, die dazu gezwungen waren, ihr Land zu verlassen. Die haben das mit Pferden und mit Schiffen haben sie es verlassen. Ja. Und deswegen gingen diese Völkerwanderungen bis in den Orient. Ja, die sind verteilt auf die verschiedensten Epochen, diese Ereignisse, die in Wirklichkeit nur ein Ereignis waren. Ja, zum Beispiel die Seevölkerwanderung, die Hethiter da und so weiter hervorgebracht hätte. Das war alles nur ein Ereignis, ja, am Ende der Sintflut. Und es gab dann auch die Rückkehr aus dem
die
Orient.
Die Sintflut ist jetzt dieser Chiemgau, also dieser...
Ja, alles.
Es müssen ja mehrere...
Beschreiben, die können ja nur das eine Ereignis beschreiben.
Also das ist schon eine starke Behauptung. Die Sintflut fand vor 700 Jahren statt.
Ja, natürlich. Die Bibel ist das Grundmanko unserer Chronologie. Ja. Weil ja. Das wird ja von unseren Wissenschaftlern als bare Münze genommen, chronologisch. Ja.
Die Bibel wird nicht von Wissenschaftlern chronologisch, also man weiß ja überhaupt nicht, wann die Dinge im Alten Testament, wann diese Dinge stattfanden.
Nein, nehmen Sie doch einfach mal die Geschichtsschreibung her. Ja, die Figuren, die in der Bibel erwähnt sind, sagen wir Nebukadnezar, ja, diese Zeit als Syrer, die ist korrekt nach der Bibel datiert. Ja, wenn es in der Bibel 600 vor Christus ist, also altes, ja, alles harmonisiert.
Der mag ja sein, aber jetzt die Sintflut hat noch niemand datiert. Also
ja, eben. Das ist, weil es alles nicht stimmt,
Also ich meine, ich habe davon gehört, dass 300 Jahre erfunden seien, das fand ich schon eine erstaunliche Behauptung, eigentlich unsere gesamte Kultur erst vor 700 Jahren einen Restart hatte. Ja, also das ist schwer zu verdauen.
Ja, ja, eben. Also das ist das, was Velikovsky, Immanuel Velikovsky mit seinen Büchern ausgelöst hat. Der hat den Katastrophismus eigentlich ins Leben gerufen, weil er findet, er hat das alles zusammengetragen, was es da für Anzeichen gibt, für diesen irrwitzigen Riss in der Zeit, also diese Katastrophe, die da ganze Tierarten ausgelöscht hat, die ganze Population ausgelöscht hat, das alles hat er zusammengetragen. Er den Aufruhr, Welten in Kollision und so weiter, wie seine Bücher da heißen.
Darum wird es in der nächsten Sendung, wird es um Velikovsky unter anderem gehen, also da sprechen wir dann über das Electric Universe. Es ist eine ähnlich, Far-Out-Theorie, aber... Ja, bitte, ich wollte Sie nicht unterbrechen, schön.
Ja, es ist alles interessant, also unglaubliche Sachen, die man da herausgefunden hat.
Ich habe jetzt übrigens auch die Skype-Leitung aufgemacht, weil gerade jemand gefragt hat. Also falls jemand eine Frage direkt an sich stellen möchte und endlich verwundert ist über die 700 Jahre, dann soll er das bitte tun. Gut. Ägypter und Babylonien und Sumer, das war aber schon davor, ne? Also das war schon da, wo es war, oder? Also 5000 Jahre her oder so, oder auch nicht?
Ja, bin ich mir nicht mehr schlüssig. Also ich habe Ihnen ja dieses E-Mail geschrieben gestern Nacht, weil Sie mich darauf angesprochen haben, auf die Luwier, also das sind ja die Hethiter.
Ja, da gab es also diesen Forscher, dem genau gut, dass Sie es ansprechen, der ja einige Dinge, also Hieroglyphen und sonstige Dinge gefälscht hat und auf Basis dessen dann auch wieder Theorien über die sogenannten Luwia und so weiter aufgestellt wurden. Und das ist halt jetzt alles ein bisschen, es wackelt halt jetzt alles ein bisschen natürlich.
Ja, ja, aber es ist ja nicht nur ein Archäologe, es sind noch so viele, die da im Laufe der Zeit immer wieder gefälscht haben. Ja, es ist einfach nur ein menschlicher Zug irgendwo, da die Leute haben Geld.
Ja, was Sie, also wenn das, was Sie sagen, zutrifft, ja, und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin da sehr skeptisch, aber ist egal, es geht nicht um das, was ich jetzt glaube oder nicht, ja, aber wenn das zutrifft, dann, das muss, es ist sehr schwer zu glauben, dass man so weit fälschen kann und das nicht irgendwann auffällt. Also, ich meine, weil, erstens einmal, Archäologen und Geologen sind keine Idioten und die überwiegende Mehrzahl sind ehrlich. Ja? Also natürlich gibt es welche, so wie dieser Brite da, der dann irgendwas fälscht, weil er dann, wahrscheinlich war er der Meinung, ja, das war ganz sicher so und da ich keine Beweise finde, mache ich sie jetzt einfach, weil sonst glauben sie mir es nicht. Ja? Also so ungefähr war, glaube ich, seine Motivation, schätze ich einmal. Oder er wollte dann einfach publizieren und Bücher verkaufen.
Ganz klar, da will sich einer eine Geschichte erschreiben und so weiter.
Ja, aber schau, das Ausmaß der Lüge und des Irrtums, das muss also so dermaßen groß sein, also da tue ich mir sehr schwer. Weil, ja, also da gibt's also in der Wissenschaft wird alles beschossen. Wenn jemand mit einem neuen Paper, einer neuen These herauskommt, oder überhaupt einer Behauptung, dann versuchen die anderen da Löcher reinzuschießen. Ja, das ist so wie beim Software-Design, ja. Dieser Prozess hat natürlich den Sinn, dass man nicht einfach irgendwas behaupten kann. Also man muss da wirklich alles belegen und alles muss nachvollziehbar sein. Also, und wie dann eine derartige Verirrung passieren kann, das ist mir ein Rätsel.
Aber Sie tun es doch gar nicht belegen. Ja, das sind doch meistens nur Hypothesen, die Sie mit ein paar Artefakten da irgendwie untermauern wollen. Und die Interpretation ist doch immer fraglich. Also wenn man sich wirklich konsequent damit beschäftigt, dann stößt man nur auf Widersprüche. Also diese Widersprüche haben sie nie ausgeräumt. Es ist immer,
es gibt viele Widersprüche, ja. da gebe ich Ihnen recht. Es gibt viele Widersprüche, es gibt viele ungeklärte Dinge, es gibt viele Bauten und Strukturen, wo man dann sagt, ja, das waren irgendwelche Kultgegenstände, die teilweise, also Gizeh zum Beispiel, also ich habe da auch schon Sendungen gemacht über Gizeh, da gibt es immer wieder so auch ich war auch selber auch schon öfter in Gizeh und habe mir das angeschaut dort. Ich bin da tagelang herumgerannt, ja. Und diese Mauern, also teilweise sieht das dann auch aus wie Technologie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Technologie, die wir halt nicht mehr verstehen. Also all das bin ich bereit zu hypothetisieren oder so. Aber wie dann das so daneben liegen kann, das, ich muss es noch einmal sagen, überrascht mich sehr, ja. Also diese These.
Ja gut, das ist auch wirklich, da muss man sich intensiv in die Sache reinarbeiten und wirklich alles hinterfragen und dann kommt man drauf. Aber es führt keinen Weg drumherum. Wenn man die Statistiken vom Menko ernst nimmt, und da führt kein Weg drumherum, das ist mathematisch bewiesen, ja, dass die Epochen vor 1350 alle gefälscht sind. Das sind nur leicht variierte Bilder.
Von wem? Wer hat das? Weißt du, da kam auch die Frage schon im Chat, ob Sie das irgendwie weiter ausführen können. Wer hat?
Das ist der, wie heißt der jetzt wieder mit Vornamen? Fomenko. Also einfach mal unter Fomenko und Chronologie googeln und dann kommen Sie drauf und dann am besten.
Aber das ist ein Mann, das ist einer. Oder
das ist ein Institut. Ist ein Institut an der Lomonosow-Universität. Das ist ja die renommierteste Universität.
Kenne ich, war ich schon, ja. In Moskau.
Weltweites. Ja, waren Sie schon?
Ja, ja.
Ah, okay, aber verstehen Sie, das ist eine seriöse Anstalt. Also, da
ja, Moskau, das ist die Moskau State University, ein riesiges Gerät. Ja, da gibt es auch diesen Zentralbau von Stalin gebaut. Äußerst beeindruckend. Ich habe sogar gewohnt eine Woche dort. Ja. Aber gut, und das sind natürlich äußerst begabte und ernsthafte Wissenschaftler. Aber ja, Irren kennen Sie alle, ne? Sag ich jetzt mal.
Bitte?
Irren kann man sich immer, selbst der...
Irren kann man sich immer. da kann man sich halt eben nicht irren. Also wenn verstehen Sie, das ist einfach unabweisbar. Wenn es solche Aufeinanderfolgen gibt, ja, von Ausschlägen einer Fieberkurve, ja, dann können Sie ja das quasi in ein, sagen wir mal, Würfelspiel umgestalten. Ja, diese Zahlen nehmen Sie her, machen Sie Würfel draus und schütteln Sie das einfach mal und versuchen dieselbe Reihenfolge herzustellen. Ja, das ist ein Zufallsgenerator. Das ist unmöglich. Völlig unmöglich, dass man dieselbe Reihenfolge von Herrscherzeiten herstellen kann. Ja? Und da stellt man fest, wenn das unmöglich ist, dann haben sie abgeschrieben. Und die haben alles abgeschrieben. Die ganze Geschichte vor 1350.
Nee, ob so zufällig ist wie Würfeln, das möchte ich jetzt auch dahingestellt lassen. Das glaube ich nicht, aber...
Das hat nichts mit Glauben zu tun, sondern sie können es einfach mal selber machen. Ja, nehmen sie einfach mal so einen Epochenspiegel hin, machen sie da die Reihenfolge, ja, und bringen sie die Reihenfolge auseinander, indem sie es einfach zerstückeln und würfeln sie mal diese Jahreszahlen durcheinander und versuchen dieselbe Reihenfolge herzustellen. Das geht nicht mehr. Das ist einfach das Gesetz der Entropie, das in der Natur einfach wirkt. Ja, ein System höherer Ordnung zerfällt nur in eins der Unordnung. Passt da aus. Ja. Versuchen Sie mal eine Teetasse, die zu Boden gestürzt ist, ja, in der Natur wieder zusammenzusetzen. Ja. Die Natur macht das nicht.
Das ist völlig unmöglich. Das ist ja klar, aber ich meine, die Geschichte ist ja schon teilweise sehr chaotisch, aber nicht so. Verstehen Sie, das ist trotzdem, das sind Menschen am Werk und man schaut immer, was haben die Alten gemacht und gewisse Strukturen wiederholen sich da schon. Also so zufällig wie ein stochastischer Prozess in der Natur ist es nicht.
Verstehen Sie, was Sie jetzt gerade machen? Das ist Verdrängung, das ist Traumaverdrängung. Ja, sich nicht der Realität stellen. Das machen Sie alle.
Naja, ich stelle mich schon da, ich sage nur, also ich versuche nachzuvollziehen, was Sie da sagen. Und wenn Sie jetzt sagen, dass die Geschichte so zufällig ist wie irgendein ein Prozess, der in der Natur abläuft, dann muss ich da dagegen halten, dass das deshalb schon nicht so ist, weil da ja Menschen beteiligt sind und Entscheidungen. Und weil man sich immer an der Vergangenheit orientiert in seinen Entscheidungen. Ja. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, das hat jetzt mit dem nichts zu tun, mit dem, was nachweisbar ist, einfach. Ja? Versuchen Sie einfach mal zu verstehen, wie die Geschichte sich bei uns entwickelt hat. Die erste Weltchronik, die wurde von Schädel erstellt. Und der gute Mann, der hat es wirklich so genommen, wie es in der Bibel steht. Ja, die Welt wurde erschaffen und Adam und Eva. Und genauso wie es in der Bibel steht, das ist unsere Vorgeschichte. Ja. Und dann kamen die Nächsten, das war der Pythagoras und der Skaliger. Da waren sie schon ein bisschen aufgeklärt, haben gesagt, ja gut, vielleicht... das mit Adam und Eva, da geht die Geschichte vielleicht auch noch weiter zurück. Also den Adam und Eva lassen wir weg, aber genau dieselbe Geschichte vom Alten Testament, die lassen wir. Ja. Und die ist heute noch gültig, genauso die chronologische Folge, wie es in der Bibel steht. Und die Bibel ist nun mal ein Glaubenswerk und kein geschichtliches. Und da weiß man, der Esra, der nach der babylonischen Gefangenschaft alle Dokumente der jüdischen Kultur anvertraut bekam, um sie in eine Ordnung zu bringen, ja, Da konnte es nicht. Da war der Erste, der das in ein zeitliches Chaos gebracht hat. Anders ist es nicht zu erklären. Ja? Mhm. Und dann kam es, was wir festgestellt haben, oder worauf ich als Erster eigentlich stieß, dass es hier eine Kalenderrevolution gab. Ja? Also praktisch ein Staatsstreich, oder wie man es nennen soll, gegen die Judenheit hier in Europa. Es gab nämlich einen alttestamentarischen Kalender, der hat mit 3000 Jahren gerechnet. Ja, das heißt nach Erschaffung der Welt, Ars Mundi Kalender, das waren die ersten Kalender. Und da hat man einfach 2000 Jahre rausgestrichen und hat dann gesagt, jetzt rechnen wir nicht mehr nach Erschaffung der Welt, sondern nach Christi Geburt. Und das lässt sich ganz prima dokumentieren, das hat man in Kürnbach, da hat man zwei Inschriften. Die erste Inschrift an der Stadtmauer, die lautet 3496 nach Christus, ja, oder... Wie soll man das jetzt sehen? Nach Erschaffung der Welt. Das war ja damals der Kalender. Nach Erschaffung der Welt. 3496. Das sind drei senkrechte Striche. Und da gehen Sie 100 Meter weiter an die Ortskirche. Das ist eine gotische Kirche. Die wurde 1499 gebaut. Und der Eckstein zeigt genau dieses Datum. 1499. Da hat man die ersten zwei senkrechte Striche weggelassen. Ja, derselbe Steinmetz, dieselben Schriftzeichen. Das sind so diese Schriftzeichen, die der Albrecht Dürer noch verwendet hat. Ja, mit dem 6, das gekippt ist, und die 4, die so ganz komisch aussieht. Diese Schriftzeichen, ja, in zwei Ausführungen, in zwei Kalenderausführungen sozusagen. Da hat man es ganz deutlich vor Augen, was da stattfand. Das hat auch schon der Edwin Johnson hat das schon ausgeführt, ja, ein Kleriker, der wie die katholische Kirche damals die Macht übernahm, ja, wie sie damals begann, die Geschichte zu fälschen, ja. Das ist ein unglaubliches Komplott. Es ging alles vom Vatikan aus, ja, die haben uns das alles aufgedrückt. Das war die Zeit der kriminellen Päpste, ja, Borgia, Colonna und dieses ganze korrupte Pack, ja, diese ganzen Sexgangster, ja, die haben ja damals unsere Weltgeschichte erfunden. Ja. Das muss ans Licht gebracht werden. Ja? Wir sind doch Wissenschaftler, ja, sozusagen. Ich wollte mal Wissenschaftler sein. Ja?
Sie nennen sich, Sie sind Bürgerarchäologe, ja? Ne? Sie sind quasi ein, also so bezeichnen Sie sich selbst auch, ne?
Bitte? Was?
Bürgerarchäologe
bezeichnen. Ja, richtig, genau. Also man denkt wissenschaftlich und da muss man sich mit sowas beschäftigen. Man darf das nicht einfach ausblenden, nur weil es einem unangenehm ist, ja.
Ja, ja, na, da blendet gar nichts aus. Ich reibe mir nur die Augen. jemand fragt, finde ich jetzt interessant, wie sieht denn jetzt die wahre wie sieht der Gast die wahre Geschichte der Menschheit? Also überhaupt der gesamten Menschheit. Wann ist das entstanden? Wann kamen die ersten Hochkulturen? Können Sie das kurz umreißen, wie das Ihrer Meinung nach aussieht?
Ja, das ist
Nur noch kurz dazwischen,
eine Frage,
weil Sie meinen, dass Sie Dinge auch immer wiederholen und dass da abgeschrieben wird. Also das kann ich schon nachvollziehen. Ja, es gibt dann zum Beispiel so gewisse Bilder, wie zum Beispiel der 25. und Josef und Maria und das Jesuskindlein. Es gibt so gewisse archetypische Bilder, die wiederholen sich schon immer wieder und so. Und das ist schon recht interessant, ja. Und auch in verschiedensten Kulturen, ja, und bei den Sumerern und bei den Griechen. Also da hat man irgendwie einen Mythos immer wieder vom anderen abgeschrieben. Jetzt unabhängig davon, ob Jesus eine historische Figur war oder nicht. Ja, glaube ich schon. Aber, glaube ich, ne? Aber, also, ja, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich versuche Ihnen da so ein Stück weit zu folgen, aber zeitweise haut es mir da ziemlich raus. Also, kommen wir jetzt zurück zu diesen, zur Menschheitsgeschichte, ja? Wie schaut die aus?
Also, wie die sich entwickelt hat, das ist eine verbannte Sache. Wenn man sich das überlegt, dass da plötzlich aus dem Nichts heraus, also aus einer Jäger- und Sammlergesellschaft, die ganz spärlich behaust war sozusagen.
Wann? Ich weiß
gar nicht, was die hatten, hatten sie Höhlen. Und dann entstanden die ersten Städte. Das lässt sich ja nachweisen.
Wann war das?
Nach einer verkürzten Chronologie gerechnet.
Nur nach Ihrer, nach Ihrem Weltbild. Wann war das? Wann haben wir die ersten Städte gebildet? Hm. Wann war das?
Kann man gar nicht so genau sagen, aber es ist auf jeden Fall sehr viel näher an unserer Zeit als jetzt, als alle Zeitrechnungen, die zurzeit gültig sind.
Naja, man sagt, vor 8000 Jahren ist das passiert, in der offiziellen Geschichte. Es gibt sehr viele, und die finde ich sehr interessant, die sagen, nein, das war viel weiter zurück, und es gab schon davor viele Hochkulturen. Also das, finde ich, ist ein interessanter Gedanke. Das sagen Sie, nein, gab's nicht.
Oder wie? Naja, das lässt sich nicht ausschließen. Ich meine, der Zilmers findet Menschenspuren, neben Saugerspuren versteinert, ja. Und eingeschlossene Werkzeuge, gab es ja diese schöne Ausstellung in Österreich. Eingeschlossene Werkzeuge und solche
Klaus Sachen. Und
das sind alles geologische Konservierungen, die vor ganz langer Zeit stattgefunden haben müssen.
Ja, oder also, Zeitreisende, so, weiß man nicht. Ja.
Oder Zeitreisende. Völlig verrückt, ja, alles. Also, aber auch wenn wir jetzt die Spuren so, die Archäologie herausgefunden hat, ja, dass man sagt, vor 8000 Jahren kommen die Bannkeramiker, gründen da. Ja, so, das sind ja wirklich die ersten Städte, die sie gründen, so diese ovalen Wallanlagen, ja, die dann aber wirklich noch im 12., 13. Jahrhundert noch existieren, und da wird dann die Stadtmauer drauf gebaut. Es gibt sehr viele Städte mit ovaler Grundform, ja, das sind die ganzen Städte nach dem Zeringer Kalon, so werden sie bei uns in Deutschland genannt, ja. Also das ist so eine Tradition, die geht von der Jungsteinzeit bis ins Mittelalter. Und das ist so ein Indiz eigentlich dafür, dass die gar nicht so alt sein können, die allerersten Städte der Bandkeramiker, der Ackerbaukulturen. Ja, das dürfte sich vielleicht sogar um 5000 Jahre alles reduzieren. Das ist halt eben vor 3000 Jahren so die Zivilisation, die heute, so wie man sie heute kennt, angefangen hat. Aber was davor war, da waren wahrscheinlich auch wieder Katastrophen zugange. Ja, das.
Also ich schließe nicht aus, dass wir nicht die erste Hochkultur sind, so wie das überhaupt sind.
Ja, also das auf keinen Fall, sondern die Hochkultur der Antike, die war noch vor uns da, die war sehr weit entwickelt, das sieht man ja schon am Pyramidenbau und die ganzen Techniken, die damals schon im Einsatz waren.
Die sind aber auch viel jünger dann, die Pyramiden, oder? Die Pyramiden müssen dann auch viel jünger sein, oder? Wie alt sind die?
Ja, richtig, klar. Der Fomenko, die haben ja auch astronomische Berechnungen angestellt. Es gibt ja diese Horoskope an den Tempeln. Und da kann man ja ganz genau festlegen, eigentlich im Endeffekt, welche Sternbilder damals gültig waren. Und da kann man die zeitlich einordnen. Und die haben festgestellt, dass eigentlich diese Sternbilder an den Tempeln vom 11. bis ins 14. Jahrhundert reichen. Also genau so den Zeitpunkt, den wir auch analysieren, von wegen halt eben vor dem 13. Jahrhundert, vor dem Katastrophenzeitpunkt, war eigentlich die ägyptische Geschichte. Vom 11. bis zum 13. Jahrhundert war die ägyptische Geschichte. Sehr viel kürzer, ja, keine 3000 Jahre.
200 Jahre haben die da, ich weiß nicht, 60, 70 Pyramiden, die meisten sind ja schon abgetragen, hingestellt oder was. So kurz.
Ja, das kann man durchaus leisten. Vielleicht waren es auch 100 Jahre mehr. Okay, das ist jetzt nur auf die Horoskope bezogen. Das war halt auch wieder ein Fortschritt der Menschheit, dass er die astronomischen Berechnungen beherrschte. Vielleicht sind ja halt erst in der Spätphase entstanden und dann sind vielleicht noch zwei Jahrhunderte davor, also 400 Jahre ägyptische Geschichte, das ist sehr lange. Ja. Also was in 400 Jahren bei uns geschehen ist, das ist ja unglaublich. Also die Entwicklung der letzten 400 Jahre, ja. Also wenn wir das als Maßstab nehmen,
ist unbestritten. Dann ist
das ein sehr langer Zeitraum.
Ja, das ist natürlich unbestritten. Und das ist jetzt die Frage, gab es so eine schnelle Entwicklung noch nie zuvor? Ja, ist auch eine berechtigte Frage. Ja. Natürlich, die nächste Frage ist ja, aber warum findet man keine Spuren davon? Ne? Wenn das alles nur so, wenn sie doch sozusagen die Geschichte so komprimiert ist, ne? Warum?
Wieso findet man keine Spuren?
Nein, also von einer wirklichen technisierten Hochkultur nehme ich jetzt gar nicht mehr in den Mund, aber von einer technisierten Kultur, wie wir es sind. Ne?
Irgendwie haben sie vergessen, da mal ins Internet reinzugehen, zu recherchieren, was es da alles an Belegen gibt. Ja, für Kernbohrung zum Beispiel, ja, dass man da wirklich schon das härteste Gestein, sogar Granit mit Hohlbohrern herausgeholt hat. Ja, das ist in der Technik des 19. Ich glaube nicht, dass es im 18. Jahrhundert schon gab.
Ja, wo findet man diese Dinge? Ja, es gibt, da gebe ich Ihnen schon recht, es gibt alle möglichen, ich habe mich damit schon lange beschäftigt. Also ich kenne viele erstaunliche Artefakte aus der Vergangenheit, aber die Kernbohrung, die ist mir jetzt nicht geläufig. Wo war die?
Ja, das ist also wirklich nicht im Kopf, aber ich hab's jetzt gerade wieder in letzter Zeit auf dem Bildschirm gehabt. Das ist so prägnant alles, das lässt sich einfach nicht. Ach, gehen Sie mal rein, da müsst ihr ja in der Vorzeit oder was, gucken Sie mal und dann kommen Sie ziemlich schnell drauf. Da gibt es sehr viele Beispiele im Internet. Und es gibt auch Beispiele für Sägemaschinen, die da im Einsatz waren. Das glaubt man überhaupt nicht. Aber die haben sogar Steinsägewerk in Syrien ausgegraben. Das wurde mit Wasserkraft betrieben. Da waren 6 Sägeblätter parallel im Einsatz. Das heißt, da wurden die ganz großen Monolithen, die wurden in kleinere Blöcke zersägt. In einem Arbeitsgang. Ja. Und dasselbe Sägewerk hat man anscheinend auch in Belgien gefunden. Ja, in Belgien. Das heißt, hier in Zentraleuropa, dort, wo halt auch wirklich Hochkultur im Einsatz war.
Naja,
ich sage ja hier, Monolithen wurden aufeinandergesetzt im Paradiesmonument von Heilbronn. Schauen Sie sich die Felswand an. Ja, das ist der Hammer. Wie kann man so exakt gerade arbeiten? Ja, wie sollen diese exakt geraden Fugen entstehen, wenn da nicht wirklich exakt gearbeitete Monolithen aufeinandergesetzt wurden, so wie im Schoringebirge in Sibirien.
Gibt es auch ein Bild davon, ne, von diesem, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, in Heilbronn, oder? Da haben Sie ein Bild auf Ihrem PDF.
Ist das richtig? Was haben wir denn? Seite 7, Paradiesmonument Heilbronn, ist der Plan, die Rampe. Aha, und 8 ist das Sargefragt, der Dolmen, 9 die Felswand.
Aha, genau, haben wir schon besprochen. Ja. Ah, ja. Ja gut, ist schon beeindruckend, aber wie gesagt, also ich meine, in Ägypten die Sachen, da gehen sie stundenlang spazieren, allein in Gizeh, und das ist ja nur einer von vielen Orten. Und ich meine, wie exakt man da nicht gleichförmig geformte Steine aneinander gefügt hat. Und in Südamerika gibt es da auch noch Beispiele. Also das sind so die Dinge, die mich sehr beeindrucken. Wie man die jetzt hergestellt hat, ich weiß es nicht. Ne? Es gibt manche, die sagen, nein, das geht nur mit Lasern, anderen sagen, nein, das geht ganz einfach mit irgendwelchen Methodiken. Ich meine, das ist ja der ewige Für- und Widerstreit, aber also ich persönlich glaube nicht, dass wir die erste technisierte Hochkultur sind. Allerdings, weil okay, und das wäre jetzt die nächste Frage. Wie alt glauben Sie denn, dass die Menschheit überhaupt ist? Weil die Menschheit ist ja sehr alt, hunderte, tausende Jahre. Diese Grenze geht ja auch immer weiter nach hinten, wenn man das beobachtet. Das finde ich auch sehr interessant. Und also da kann schon viel passieren, ja. Und es gab immer wieder Impacts und so weiter, vor 20.000 Jahren zum Beispiel. Also viele datieren übrigens die Sintflut in diese Zeit, vor 20.000 Jahren, nicht vor 700 Jahren. Und erscheint mir persönlich jetzt plausibler, ob so ist, keine Ahnung. Und es ist für mich irgendwo plausibel, dass es immer wieder Hochkulturen gab, dass es Technologien gab, die vielleicht völlig anders ausgesehen haben als die, die wir jetzt haben. Es muss nicht sein, dass in jeder Epoche quasi derselbe Geist vorherrscht oder derselbe Ansatz. Also all das, ja, das, aber das von Ihnen gesagt ist natürlich schon, geht ja weit darüber hinaus und schon überraschend jetzt.
Ja, was soll ich jetzt darauf antworten?
Ich weiß es nicht. Gehen wir vielleicht noch ein Punkt, über den wir in unserem E-Mail-Verkehr vorher auch schon diskutiert haben, das ist Bosnien. Es gab jetzt auch schon von sehr vielen die Anfrage, ich soll jetzt bitte endlich auf die Bosnien-Pyramiden eingehen. Mhm. Sie haben da einige Bilder auch auf dieser Seite. Ich war ja auch mal waren Sie mal vor Ort in Visoko?
Nein, ich wurde eingeladen, hatte aber keine Zeit, weil wir damals gerade mit der Grabung begannen in Sternfeld.
Ja, ich war 2011 dort, ich habe da einige Bilder gemacht. Ich habe zum Beispiel auch die sogenannten Betonblöcke fotografiert, die Sie ja auch hier zeigen. Ich war da mit einer Geologin unterwegs, eine Dame aus Houston, die ist auch, also ich habe deren wirklich ausführliches Interview online gestellt. Und die war dem Ganzen sehr, sehr offen gegenüber und ist also extra von Houston dahergeflogen, hat sich da in diese Konferenz da reingesetzt, die 5-6 Tage, war also überhaupt nicht irgendwie auf Bashing oder so, hat sehr viele Dinge dort sehr interessant gefunden. Die Gänge zum Beispiel, die fand ich persönlich auch am interessantesten, die unterirdischen Gänge, die, ich glaube, westlich, östlich von der Pyramide nicht weit entfernt, also vielleicht ein paar Kilometer oder ein, zwei Kilometer, die werden da gerade ausgegraben. Die sind irgendwie verschüttet größtenteils, was sehr interessant ist, was auch Kusch bei den Erdstellen immer wieder feststellt, dass die irgendwann verschüttet wurden, fast panikartig schaut es aus. Aber diese Betonblöcke, hat sie gemeint, also da sieht sie leider nur Geologie. Und sie sagen nein. Aha, er ist irgendwie. Moment, ich muss ihn anrufen noch einmal, weil mein Monolog, entweder hat er ihn jetzt völlig verschreckt oder er hat aufgelegt. Jedenfalls, ich hoffe, er meldet sich wieder. Irgendwas ist schief gegangen.
Ja.
Ja, hallo.
Ja, wir wurden unterbrochen.
Wir wurden unterbrochen. Warum das? Gerade wo ich
keine Ahnung.
Wie viele
ich
meiner aus
Besitzzeichen.
Komisch. Wie viele der Ausführungen haben Sie jetzt noch gehört? Also im Prinzip, ich spreche da jetzt über die Bosnien-Pyramiden, über die Beton, unter Anführungszeichen Betonplatten.
Ja, das ist eine Fehlinterpretation, ganz klar. Also der Osmanagic, der Sam, ist damit nach Paris zu einem Materialfachkundler da, hat sich das erklären lassen. Also das Gestein ist damals halt entstanden unter 700 Grad Hitze, ist das irgendwie zusammengebacken, ja, also wie Naturbeton. Nur dieses Brezelgestein, das gibt's ja weltweit, also das kann man nicht behaupten, dass das ein menschlicher produzierter Beton sei. Das ist Hanebüchern.
Okay, das ist so, da sind wir eh einer Meinung dann eigentlich.
Ja, das ist eine Fehlinterpretation, die sich da Sam da irgendwie geleistet hat. Okay. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz hartes Gestein, das also doppelt so hart ist wie der härteste Beton, den die Menschheit derzeit herstellen kann. Das ist so. Und deswegen frappiert mich das einfach, dass Geologen behaupten, dieses Gestein könnte aus sich heraus in diese perfekt geraden Form da aufbrechen. Das ist hanebüchener Blödsinn. Ja, aber Ihre Geologin hat das ja anscheinend auch gesehen und kommt zu dieser Schlussfolgerung, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Was sie gesagt hat, ist, dass der Beton selbst, das Material, ja, dass das geologisch entstanden ist. Und das haben Sie ja jetzt gerade eben bestätigt. Ja, wie das jetzt ausgebrochen ist, also da kann ich mich jetzt gar nicht so erinnern, ob Sie dazu was gesagt haben. Also Sie sagen, im Einklang mit der Geologin aus Houston, deren Namen mir jetzt leider nicht mehr einfällt, sorry, dass diese Platten sehr wohl geologisch entstanden sind, aber dann ja, verwendet wurden, um was zu tun?
Ja, die wurden wahrscheinlich ausgesägt. Also so wie sie aussehen, in diese perfekt gerade Form gebracht, müssen sie eigentlich gesägt worden sein. Ja.
Mhm.
Und das lässt sich natürlich machen, das ist ja kein großes Problem. Da muss man nur dementsprechendes Material gehabt haben. Ja.
Ist schon ein Problem, ne? ist viel Arbeit.
Ja, die Säge stellt das schnell her. Also wenn da, wie schon gesagt, Wasserkraft eingesetzt wird, dann kann das so ein paar Tagen schon passiert sein.
Okay. Und damit hat man dann diesen gesamten Berg verkleidet? Oder erzählen Sie mal, was ist Ihre Meinung zur sogenannten Bosnienpyramide?
Ja, sieht wohl so aus. Ja, es, die Platten, die liegen ja nicht horizontal, sondern sie sehen eher aus wie so Dachziegelartig, da irgendwie aufgestapelt. Ich denke mal, die haben einen Berg gehabt, eine Naturform, so ein Ausliegerberg nennt man die. Und die haben sie aber wirklich dann in so, den Berg haben sie abgearbeitet, dass die Vorderseite in Nord-Süd-Richtung verläuft. Ja, das sieht man da eindeutig. Und auch die...
Mit einer gewissen Abweichung, aber okay, ja.
Ja, gewisse Abweichung. Und das ist bestimmt also Menschenwerk. Also wie schon gesagt, wenn die drei Kaiserberge in... bei Schwäbisch Gmünd auf diese Art und Weise entstanden, kann ich mir gut vorstellen, dass es in Bosnien auch so war.
Mhm.
Die hatten ja die Arbeitskräfte zur Verfügung, und es war eine ganz andere Zeit als heutzutage. Da konnte man ja einfach die Menschen rekrutieren, ja, einfach die Sklaven da verwenden, und damit waren die Arbeitsprobleme gelöst. Das ist eine andere Zeit als heute. Heute kämen die Leute gar nicht zusammen für sowas. Also lässt sich gar nicht machen, nur mit Maschineneinsatz. Und die Ingenieure, die sowas angehen wollen, also das ist eine gewaltige Aufgabe, sowas heutzutage.
Also Sie sagen, das war ein Berg, der hatte schon irgendwie eine pyramidale Form, und den hat man dann quasi verkleidet,
ja.
Oder wie?
Ja, genau, also das auf jeden Fall, man sieht ja jetzt da diese
Dreckstelle. Ich habe ein Bild online gestellt, das ich auch auf einer meiner Wanderungen geschossen habe, auch in den Hohen Tauern, oder eben in den Hohen Tauern, wo ich, das habe ich eingangs erwähnt, wo ich auch immer wieder so ein bisschen das Gefühl habe, man steht im Wald und hat irgendwie das Gefühl, es schaut aus wie ein Trümmerfeld. Ja. Völlig, aber es ist jetzt rein nur ein Gefühl. Aber wie das jetzt halt so ist, das Bild ist 2008 entstanden, das ist also pyramidale Form in den Hohen Tauern, glaube ich, heißt es. Ist auch unter dem Header verlinkt. Hatten Sie die Gelegenheit, das sich anzuschauen?
Nein,
leider. Schade. Würde mich interessieren, was Sie davon halten. Also ich sage jetzt einmal, das ist einfach nur ein Berg, eine Bergspitze, die schaut zufälligerweise pyramidal aus. Aber wirklich schön. Also das ist relativ symmetrisch, ein sehr spitzes Ding. Und als ich das also bei der Wanderung sah, habe ich mir gedacht, ist das nicht schräg? Ne? Also in 2500 Meter Höhe plötzlich eine unter Anführungszeichen Pyramide. Ne? Und also was ich damit sagen will, ist, es gibt halt ganz einfach Berge, die pyramidal geformt sind, und außer irgendwer findet jetzt raus, dass das Ding in den Hohen Tauern auch künstlich ist, aber das glaube ich nicht. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist. Also ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, wie relativ regelmäßige Strukturen, zumindest von einem bestimmten Winkel aus, wobei ich das dann ein bisschen verfolgt habe. Also die hat auch von anderen Winkeln recht gut ausgeschaut. Ich habe da jetzt nur leider keine Bilder mehr gefunden. Aber manchmal entstehen halt Berge, die schauen pyramidal aus, ne? Und es sind aber einfach Berge.
Ja gut,
werden Sie nicht bestreiten, ne?
Das Wahrscheinlichkeitsprinzip kann man das nie ausschließen. Ja, ist sicher klar. Aber solange da kein Grabgang gefunden wurde, oder solange da noch kein Bodenradar eingesetzt wurde, oder diese geoelektrische Methode, mit der man Hohlräume entdecken kann, ja, dann kann man ja nichts darüber aussagen. Das ist auf jeden Fall so, dass Es ist immer noch Spekulation, aber wir entwickeln halt einfach so anhand der Plausibilität unsere Ansichten so über die Kaiserberge zum Beispiel, über die Zeugenberge insgesamt. Ja, die gibt's ja an der ganzen Schwäbischen Alb entlang bis zur Fränkischen Alb hoch gibt's dieses Phänomen der Zeugenberge, einzelstehende Berge, wo doch praktisch alles, was es hier zu finden gibt, immer Hügelketten sind. Und die Geologen sind immer in der Zwangslage dafür eine Erklärung zu liefern, haben da schon die verschiedensten geliefert, aber die sind alle nicht glaubwürdig, die sind nicht nachvollziehbar. Und deswegen erscheint mir diejenige von Menschenhand geschaffenen Pyramiden noch am plausibelsten, weil es gab halt die Zeit der Kelten, die haben Eisenerz gefördert ohne Ende und haben das ja für ihre Steinbrüche gebraucht. Das ist ja ganz offensichtlich, die Cairns, die wir gefunden haben, 25 Grabgänge, die sind nicht aus der Welt zu leugnen. Die sind da, die sind entstanden, das heißt, die brauchten die Werkzeuge, die Eisenwerkzeuge, und sie haben sie auch verwendet. Es gibt Depotfunde von Meißeln, ja, von Eisenmeißeln aus der Keltenzeit, eindeutig datiert. Ja, nun fragt man sich, wenn die angeblich nur mit Holz gebaut haben und Monumente aus Erde aufgeschüttet haben, zu was brauchten sie dann ihre Eisenmeißel? Die haben sie einfach verwendet für ihre Steinbrüche, ist da ganz klar, ist da ganz logisch. Ja, das ist doch das Hauptproblem, ja, unserer Forschung, dass wir die Wissenschaftler nicht dazu bekommen, die 25 Grabgänge, die wir entdeckt haben, mal wissenschaftlich zu erforschen, weil wir haben nicht die Erlaubnis. Das ist vom Gesetz verboten, dass Bürgerwissenschaftler solche Grabungen einfach beginnen. Andererseits können sie es uns auch nicht verbieten, weil es sich ja nicht um Bodendenkmäler handelt. Aber sobald wir etwas entdecken, ja, wird uns weggenommen, ja? Dann kommen die Archäologen und nehmen das in Beschlag. Also wenn wir Gold finden würden,
ja, aber gut, das bekritteln sie ja auf der anderen Seite, dass man das dann nicht nimmt, also oder sich dem dann nicht annimmt. Also wenn sie dann was finden und das eindeutig ist, dass es sich da um eine interessante Fundstelle handelt und dann die Archäologie und die Geologie kommt und sich das anschaut, ist ja gut, ne? Also, oder?
Ja gut, wenn sie dann auch wirklich was macht, bei diesen Sparzwängen und so weiter, dann kann man vielleicht endlos darauf warten, dass da überhaupt dann wieder was passiert. Ja, so sieht's doch bei uns aus.
Ja gut, das ist ein anderes Problem. Aber
das ist ein anderes, das ist das Hauptproblem, weil die sind ja immer, die rennen sich ja immer mit ihren Notgrabungen aus. Ja, sie kommen überhaupt nicht dazu, mal wirklich was anderes zu machen. Da haben Sie ja recht, aber das ist doch kein Grund, diese Forschung zu unterlassen. Dann kann man doch wenigstens das mal an die Universitäten delegieren, dass die Studenten einsetzen, die können ja Praktika da machen und so weiter. Aber solange die sich so wirklich destruktiv verhalten, dass sie unsere ganze Forschung da negieren und alles für Blödsinn erklären, ja. Ich habe wahrscheinlich jetzt mit meinen chronologischen Ausführungen wieder dazu beigetragen, dieses Feindbild am Leben zu halten.
Ja.
Sie haben mich da auf eine Pferde gelassen. Aber das ist halt meine Überzeugung.
Wir haben
Chronologieforschung betrieben und sind zu diesem Ergebnis gekommen, und dafür haben wir unsere Gründe, ja, das ist mathematisch alles nachweisbar. Und warum soll ich das leugnen, ja? Und ich kann keinem Archäologen Vorwurf machen, dass er einen total rückständigen Geschichtsbild hinterherhängt, ja? Das kann ich nicht. Der wird halt so als junger Student da in so eine Mühle da rein transferiert und muss sich da irgendwie mit dem ganzen Blödsinn auseinandersetzen, und im Endeffekt glaubt das auch wirklich, ja. Und die kritischen Geister, die wir sind, ja, die kommen nie zu Wort. Die werden immer aussortiert und kommen nie zu Wort, so ist es draus.
Naja, gut, also
sagen wir mal, also bei
Ihnen. Teilweise natürlich, also es muss halt nachvollziehbar sein. Und vieles, ja, also ich kann es jetzt in der Kürze natürlich nicht nachvollziehen, aber ja, lassen wir es einfach mal dahingestellt. Was jetzt dann natürlich schon interessant ist, ist, dass also einige dieser Fundstellen, auf die Sie da hinweisen, wo es auch recht eindeutig künstliche Strukturen vorhanden sind, dass die dann auch nicht erforscht werden. Also Sie haben da, glaube ich, mehrere Beispiele genannt auch, ne? Wo dann auch zum Beispiel im Emmental, also diese Dinge, die ja wirklich teilweise schon sehr interessant ausschauen, da sagen Sie, das ist halt alles nur ein Steinbruch und das war's und erforscht keiner. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, natürlich, es wird gut, immer falsch dargestellt.
Ja, also teilweise finde ich schon, dass sie da Fragen aufwerfen, die auf jeden Fall einer Beantwortung eine Beantwortung verdienen. Ihre Chronologie, also gut, da ist klar, dass Sie sich da komplett anlegen. Und naja, da wird's. Kann ich mir vorstellen, dass dann so der eine oder andere die Hände hochwirft und sagt, na, um Gottes Willen, da bat sie mir nicht an damit, ne?
Ja, ja, klar. Aber das sollte jetzt mal außen vor bleiben. Ich meine, es geht um die 25 Grabkammern. Die sind architektonisch eindeutig verifiziert.
25 Grabkammern, von denen wir da reden, die sind alle wo? In Deutschland, Österreich, Schweiz? Oder sind die nur in Deutschland oder wo?
Hauptsächlich in Deutschland, habe ich jetzt zum Beispiel aus der Schweiz. Ne, eigentlich nicht. Elsass gibt's noch ein Beispiel. Österreich auch nicht, nein. Also es ist alles nur Beispiele aus Deutschland.
Können Sie da ein paar, haben Sie da ein paar Bilder davon auch, damit die Leute jetzt genau wissen, von was Sie reden? Können wir da nochmal darauf hinweisen?
Bild, Moment, Kernstern, Kerns in Deutschland, das sind nur die Kerns. Was war das? Wo war das jetzt wieder? Welches Bild mit dem Grab kommen? Ach so, doch, da Seite 3, das obere Bild zeigt da die Kerns auf Marsberg, Würzburg, und drunter hat man die Portale, also die Eingänge.
Mhm. Ja, also diese Portale sind, also das ist ja eindeutig, da braucht man nicht lange diskutieren, Die sind sicherlich künstlich angelegt. Und Sie sagen, diese Dinge werden nicht erforscht, so gar nicht?
Nein, wird nichts gemacht. Das ist doch der Skandal.
Hm. Das verstehe ich nicht.
Das versteht kein Mensch.
Mhm. Und was wird für Begründung angegeben, dass das nicht erforscht wird?
Ja, die billigen Methode da, irgendwo alles herunterspielen, alles relativieren, alles verblödeln, so irgendwo, das ist die gängige Methode. Was anderes haben sie nicht drauf. Ja, das ist eine Abwehrhaltung. Da wird halt immer alles, das hätten die Steinbrucharbeiter hergestellt, ja. Also, die Architektur der Steinzeit verwendet, um im Mittelalter dann solche Keller da zu bauen. Ja, das weiß man doch. Also wenn die Steinbrucharbeiter das benutzt haben, um vielleicht ihr Bier unterzustellen oder ihr Werkzeug zu verwahren, dann ist das halt eine Nutzung dieser Räume, die da schon da waren. Das weiß man doch von Dolmen in der Bretagne, da die zu Hühnerställen umfunktioniert wurden, oder von Grabkammern der Etrusker, die zu Weinkellern umfunktioniert wurden. Mhm. Also das ist doch gängige Sache. Das als Entstehung hinzustellen, ist doch der blanke Blödsinn. Ja, was soll denn das? Ja, das sieht doch jeder Mensch, dass sich ein bisschen mit Megalithkultur auskennt, dass die so gebaut sind wie in der Jungsteinzeit, in der Bronzezeit und auch in der Eisenzeit der Etrusker hat man das so gebaut. Ja, ist eindeutig verifizierbar. Gehen Sie mal in die Gänge rein, gehen Sie mal nach Würzburg auf den Marsberg, den ersten Gang, den Gang Geise 1, da können Sie ohne den Kopf einzuziehen, können Sie da rein und wieder raus, 10 Meter rein, nach links nochmal 10 Meter und überall diese hochgestellten, tonnenschweren Felsplatten auf die Decke ebenso aus Felsplatten gelegt.
Ja, also das dann
ist eindeutig Megalith-Architektur, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Ja, also dass das dann Bergbau, also wenn das wirklich behauptet wird, weiß ich nicht, aber wenn, dass das dann Bergbauarbeiter so zum Spaß nebenbei im Steinbruch gebaut haben, das glaube ich jetzt auch nicht, weil das ist doch viel Arbeit. Ne?
Ja, vor allem hätte man einfach eine Holzhütte gebaut, das ist doch wirklich, so war es doch immer, ja, die haben Unterstand gebraucht, und dann baut man schnell eine Holzhütte auf und dann hat
Was immer. Na ja, gut, also das klingt schon plausibel, dass das also tatsächlich Megalithstrukturen sind und ja, da bin ich in dem Fall durchaus bei Ihnen. Es ist doch schade, dass man das nicht weiter erforscht. Und Sie sagen, in Frankreich und so weiter passiert das aber und auch in England, also das weiß ich, also ich war in England, ja, in vielen solchen Mounds und die sind dort wirklich auch National Geographic heißt das, glaube ich. Also das sind alles geschützte Stätten. Und da waren wir in einigen. Also wir waren da sogar mit einer Hexe aus Cornwall. Und die hat uns dort herumgeführt und hat uns ein paar ganz spezielle Plätze gezeigt, die also auch energetisch wirklich interessant waren. Mhm. Wenn man sich darauf einlässt, und kann man sagen, ist alles Einbildung. Wurscht. Und dort wird es wirklich erforscht und es ist schon interessant zu sehen, dass es offenbar jetzt auch in Deutschland solche Dinge gibt und schaut, dass das dort nicht erforscht wird. Und so, ich meine, würde es sicher auch viele Leute interessieren und Touristen interessieren. Also, ich meine, verstehen, warum nicht. Naja, gut.
Darf ich noch sagen, also, es ist halt doch ein bisschen was anderes bei uns in Deutschland mit diesen Kerns, weil die sind sehr viel größer. Ja? Mhm. Also wenn Sie das größte Megalith-Monument der Welt, so wird es ja bezeichnet, den Kern von Bananes, sondern von der Kern Saint-Michel bei Karnak nehmen. Ja, der hat eine Höhe von 10 Metern. Und da dieses Bauwerk, das wir jetzt gerade da ausgegraben haben, das hat eine Höhe von 20 Metern. Das ist sehr viel größer. Und ich sage ja, diese Monumente...
Von welchem Bauwerk reden Sie da? Wo ist das?
Sternenfels in Baden. Da haben wir den Kern von Sternenfels ausgegraben. Das war der erste überhaupt, den ich entdeckt hatte, 1990. Und dann haben wir dann von 2011 bis 2013 ausgegraben, also die eine Partie ausgegraben. Also das Mauerwerk, das äußere Stufen, Treppen und so weiter, Brunnenschacht. Menhir haben wir gefunden, Kultstein haben wir gefunden. Solche Sachen, Schriftzeichen sind schon länger bekannt. Ja, das alles ist da. Aber ich sage ja auch, auf Marsberg in Würzburg, das sind Kerns, aber die bestehen aus gewaltigen, tonnenschweren Felsplatten, so wie man es halt eben da auf Seite 4 sieht, ja, die Quader auf dem Marsberg, zum Größenvergleich dieser Mann, der davor steht, ja, was ist denn das für ein Verhältnis? Also das ist unglaublich, was hier an Kerns gebaut wurde, aber es ist die Megalith-Architektur, genau dieselbe Megalith-Architektur, wie man es in Norddeutschland hat, in der Bretagne, Schottland, Irland und so weiter, nur mit gewaltigen Steinblöcken errichtet, mit Pyramidenblöcken, ja, dieses Format. Es ist nicht irgendwo Mäuerchen oder so, ja, so wie Sie es im ersten E-Mail ausgedrückt haben. Das ist eine gewaltige Hochkultur. Das muss man einfach mal akzeptieren. Das glaubt auch kein Mensch, solange er es nicht selber gesehen hat. Aber bitte schauen Sie doch einfach mal das Bild auf Seite 4 an. Ja, wenn Sie das mal gesehen haben, dann verschlägt Ihnen die Sprache. Und vor allem schauen Sie mal meine Videos an. Ja, gehen Sie mal auf meine Homepage. Und
also Seite 4 Videos sieht man da, Überschrift, die typische Megalith-Architektur der Marsberg-Gänge Gang Geise 1. Und da sieht man also einen eindeutig angelegten Gang, der also von links und rechts schwere Steinplatten oben drauf offenbar auch da reingetrieben wurde, ja?
Ja. Und man sieht halt eben auch, wenn man den zweiten Gang ansteuert, dass da halt eben diese ganzen Kerns, also diese Hügel, die ja alles ausfüllen, dass die angegraben wurden, dass die abgetragen wurden, dass die mit Kran praktisch wurden diese Blöcke hochgehievt und dann auf irgendwelche Fuhrwerke abgeladen und abtransportiert. Und damit entstanden quasi die ganzen Mainbrücken in Würzburg, die Residenzen wurden damit gebaut, das lässt sich alles nachvollziehen. Das ging im Mittelalter los, ging der Abbau los und da haben sie wirklich die größten Monumente der Menschheit hier anscheinend. Also so komprimiert halt auf einer Fläche gibt es die quasi nur auf dem Marsberg. Ich habe es noch nie gesehen. Also es gibt eine vergleichbare Nekropole in Italien, also etruskische Nekropole von Baditacci, ja, die ist auch so 1,2 Kilometer lang, auch ein Grabhügel an den anderen. Die bestehen aus Tuffsteinblöcken, ja, ist auch gewaltige Architektur. Aber so lange Grabhügel, wie wir sie haben, die haben sie nicht. Also das ist konsequent alles in der Hünengräber Bauweise errichtet. Ja, also gibt es nur bei uns.
Ja, also falls jemand eine Frage stellen möchte, dann jetzt. Die Skype-Leitung ist, wie gesagt, offen. Einfach User CropFM anrufen. Ich glaube, einige, die da jetzt schon Kontaktanfragen gesendet haben, aber anrufen traut sich keiner. Auch wurscht. Na gut, also abschließend zu diesem Thema kann man sagen, jetzt die Chronologie, gut, das ist jetzt wirklich eine völlig eigene Geschichte, aber diese Kaine und Nekropole, die sie da...
Kerns, Nekropolen, meinen Sie?
Bitte?
Kerns, meinen Sie?
Kerns, also C-A-I-R-N, also diese Dinge. Die Kerns, so spricht man das aus. Ja. Okay, die Kerns und Nekropole, die, also das finde ich schon interessant. Und auf Ihrer Website kann man sich da dann ja auch näher dann informieren drüber, wo die dann sind und so weiter. Man kann sie dann ja sicher auch kontaktieren, wenn man sich näher dafür interessiert.
Klar.
Nachdem, es ist CropFM, ja, und Sie haben mir dann erzählt, und da gibt es ja auch ein PDF bei Ihnen online, wo Sie das genauer beschreiben, dass Sie an einem Samstagabend Mitte Juli 2015 am Himmel ein etwas Interessantes beobachtet haben. Hat das jetzt irgendwas mit dem, was wir da vorher gesprochen haben, zu tun? Weiß man eigentlich nicht so genau, ne, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, aber was haben Sie da beobachtet?
Ja, es hat eigentlich mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Ja, es ist wirklich es ist ein UFO. Ja, aber ganz verrückte Formen, die ich mein Lebtag auch noch nie so gesehen hatte. Und ich habe wirklich mein Zeitlebens nicht dran geglaubt. Also ich hatte so eine Phase, Jugendphase, so von 14 bis 18, da hatte ich den Däniken gelesen, habe das alles geglaubt.
Ja, wir doch alle mal, ja.
Mhm. Also eben. Und dann kommt man halt eben liest man Einstein, ja, und der schreibt da die Relativitätstheorie und sagt, ja, es ist eigentlich gar nicht möglich in der stellaren Raumfahrt, weil wenn man sich an Lichtgeschwindigkeit annähert, so wird die Rakete unendlich schwer. Das heißt, die Energiezufuhr ist gar nicht machbar und so weiter. Jetzt geht die Formel geht ja gar nicht auf, ja, weil wenn
die wird unendlich, wenn man, die Masse. Wenn man, also bei Lichtgeschwindigkeit wird sie unendlich, ja. Also zumindest
ja, weil wird die Masse unendlich schwer, ja. Bei Lichtgeschwindigkeiten. Das ist ja nur 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, Das ist ja gar keine unendliche Lichtgeschwindigkeit. Na, die Formel wäre nur im Gleichgewicht, wenn beide Faktoren unendlich wären.
Ja, aber also lassen wir das. Ja, ist ja wurscht. Was haben Sie gesehen? Das interessiert mich.
Überhaupt. Ja? Ja. Wenn die gelöst wird, wenn sich endlich herausstellt, dass die Lichtgeschwindigkeit unendlich ist, was ja die Quantenphysik schon längst belegt hat, ja,
weiß
also wenn ein Quantum Licht zur selben Zeit da und dort ist, dann hat die Grenzen von Raum und Zeit.
Ja, das ist nicht die Lichtgeschwindigkeit, das ist was anderes. Na, aber
man muss das ist die Grundfrage unserer Zukunft.
Ja,
junger Mann.
So jung bin ich nicht mehr. Man muss also für interstellare Raumfahrt muss man nicht unbedingt wie soll man sagen? Also da habe ich Sendungen mit Ilobrand von Ludwiger gemacht, der sich mit den Thesen Burkhard-Heims zum Beispiel auseinandergesetzt hat. Und das geht womöglich völlig anders über Strukturresonanz. Also man reist da gar nicht durch den Raum. Ja. Und aber auch Burkhard-Heim hat Einstein selbst in dem jetzt nicht angezweifelt, aber er hat gesagt, das ist nicht ganz vollständig. Also wenn die Relativitätstheorie und so weiter stimmt, heißt das nicht, dass es keine interstellare Raumfahrt sinnvollerweise geben kann. Theoretisch könnte es das geben. Aber das interessiert mich sehr. Was haben Sie da gesehen? Das interessiert mich.
Ja gut, das war ein Objekt, also das war Feierlichkeiten Karlsruhes 300 Jahre Stadtgründung. Und da gehe ich halt eben von der Pyramide, es gibt da die Pyramide da ja, auf dem Marktplatz, gehe ich Richtung Schloss. Da kommt man so durch diesen Platz der Grundrechte und plötzlich tropft es vom Himmel. Und das war so ein seltsames Gebräu, das so ganz seltsam chemisch gerochen hat. Was ist denn hier los? Ich denke, da fliegt ein Flugzeug oben, das da irgendwas ablässt. Ja, so habe ich gedacht. Ja gut, das weiß man ja, dass es eigentlich nicht möglich ist, dass die Toiletten da am Himmel geöffnet werden und sich da über die Erde ergießen. Ja, die würden ja als Eisbrocken, würden die unten ankommen. Aber irgendwie hat da was getröpfelt und ich das war so unangenehm. Ich wollte schnellstmöglich raus und komme da endlich so Richtung Platz da an die Ecke. Und schau am Himmel, das war ein kristallblauer Tag, ja, kannst du das nachschauen, es war wirklich kristallblauer Tag. Abends um 8 und fast keine Wolke am Himmel, nur so Wolkenfetzen. Und dann sehe ich direkt über mir so ein Wolkenfetzen und wie sich aus diesen Wolkenfetzen heraus dieses UFO da löst. Und das hatte die Form von drei langgezogenen Bögen, in der Mitte der längste Bogen, so also schon eine Art von Raumschiff, aber völlig durchsichtig. Ich meine, das waren praktisch nur dieses Konstrukt, so diese wie so aus Draht gebogen, ja, nur das war kein Draht, sondern es hatte Bleifarben, so ganz schweres Blei, so eher mit dieser Farbe. Und ich wollte natürlich so schnell wie möglich aus diesem Sprühregen da raus, wisst ja gar nicht, was das soll, und hab das dann auch schnell aus dem Auge verloren. Und als ich wieder zurückschaue, war es nicht mehr zu sehen. Es war so vielleicht 2-3 Sekunden zu sehen. Es hatte diese Form und es bewegte sich ganz lautlos aus dieser Wolke raus. Und also wirklich kein Flügel zu sehen, kein Cockpit, kein Antrieb, gar nichts. Es waren nur die drei Bögen. Und ich habe dann später recherchiert und bin dann so auf diese indischen Vimana da gestoßen. Die haben genau dieselbe Form. Und stoß dann auch noch auf das Hamsa-Symbol, das ist ja das Glückssymbol, das bei allen Religionen eigentlich vorkommt, auch sogar bei den Hinduisten, ja, also die
Beschreiben Sie nochmal die Form, die Sie da gesehen haben. Beschreiben Sie nochmal die Form. Also das waren so drei langgezogene Bögen, also drei, oder wie soll man das jetzt beschreiben? Aber können Sie die Form noch?
Es war durchsichtig, also die Flächen, die waren nicht vorhanden. Also es waren praktisch nur die Konstruktion von langgezogenen Bögen. Ja.
Also wirklich so, wie man sich einen Bogen ausschaut, einen Torbogen, sehr hoher Torbogen, drei nebeneinander, der mittlere ein bisschen höher als der andere.
Jawohl. Also es sind ja eigentlich die Vimanas auch dargestellt. Also durch die Vimanas treten die Götter aus der Anderswelt quasi in unsere ein. Also quasi wie so ein Tor in die Zeit oder in den Raum, so irgendwie wird es ja interpretiert von manchen. Da habe ich mich dann natürlich auch informiert, wie das interpretiert werden. Also es ist schon verrückt, das Ganze.
Und es war lautlos und wie hoch ungefähr? Oder nehme an, es war lautlos? Nicht geruchslos offenbar, aber lautlos?
Nicht geruchslos, wie wenn es auf sich aufmerksam machen wollte. Also ich habe noch einen jungen Mann gesehen, der hat auch so in den Himmel geschaut. Weil der war auch davon betroffen, aber der hat es dann auch nicht mehr gesehen. Ich habe es auch nicht mehr gesehen, ja. Sorry. Und wie gesagt, es ist völlig
überraschend. Wie hoch war das ungefähr?
Wo das war?
Wie hoch war das?
Nochmal, ich verstehe nicht.
Die Höhe des Objekts.
Die Höhe, über der Wolke. Und ich habe jetzt auch informiert, so wie die Wetterlagen da sind. Also das müssen also mindestens 800 Meter Höhe gewesen sein. Und habe dann umgerechnet, also eine Mindestgröße von 14 Metern müsste das Objekt auf jeden Fall gehabt haben. Allerdings habe ich mal so ein Sportflugzeug da über mir kreisen gesehen, das war viel niedriger, das war kein Vergleich. Also es muss sehr viel größer gewesen sein als so ein Sportflugzeug.
Mhm. Und das war 2015, wie gesagt, ja. Also relativ aktuell, die Sichtung quasi.
Ja.
Und Sie haben dann auch ein bisschen recherchiert, diese Form, und da haben Sie ja viele Beispiele gefunden für diese Form.
Ja, gerade, wie schon gesagt, das Glückssymbol des Hamsa, stellt ja quasi eine Hand da, also die drei Finger der Hand sind ja diese langgezogenen Bögen.
Genau, so sieht's aus, ne? Also wie die drei Finger der Hand, also Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger.
Ja, genau. Ja, und das ist halt so eine verrückte Sache, dass dieses Hamsa-Symbol ja bei den Juden vorkommt, als Hand Miriams, bei den Moslems, wie heißt es da, weiß jetzt nicht mehr, da heißt es Hamsa, natürlich, da heißt es Hamsa. Und dieses Wort bedeutet ja eigentlich Schwan, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann kommt es halt auch wieder bei den Hindus vor. Da ist dann auch sogar noch das Auge Gottes in der Handfläche zu sehen, ja, so dieses berühmte Symbol, dreieckig und das Auge da drin. Ja, also das ist so verrückt alles, ja, da kommt ja alles zusammen, so die alle Verschwörungstheorien und alles, Weltregierung und so, die alle Symbolik, was bedeutet sie denn? Und verrückt alles, das Freimaurersymbol ist ja anscheinend uralt, ja, es geht ja zurück, man hat es ja auch schon ich weiß nicht, ob es Mexiko war, eher eine südamerikanische Kultur, habe ich es mal gelesen, wurde sogar entdeckt. Und was da jetzt wirklich die Weltgeschichte ist, also ob wir da, wie der Ursprung unserer Zivilisation ist, was der Ursprung der Katastrophen ist, die immer wieder die Menschheit auslöst, wissen wir doch alles gar nicht. Es ist, wenn ich das nur sagen darf, es geht ja darum, im Endeffekt, ja, dass diese Sinnflut als Strafgericht Gottes gilt. Ja. Und dass nach der Sinnflut Gott quasi den Bund mit der Menschheit erneuert hat. Ja. Auf der Grundlage der Religion. Und jetzt muss ich ja beweisen, ob wir das verdient haben, dass unsere Zivilisation noch weiter überlebt. Um das dreht sich doch wohl. Ja. Und da bin ich echt im Zweifel.
Ja. Schwer zu widersprechen.
Ja.
Und glauben Sie, also dieses Objekt, glauben Sie, dass das also ein intelligent gesteuertes, bemanntes, fliegendes Objekt war, sozusagen?
Es ist, ich habe noch andere Beobachtungen gemacht, da habe ich gedacht, jetzt drehe ich voll durch, das gibt's doch alles gar nicht. Ich habe, bei uns gibt es so einen kleinen Berg, so Hügel, über den ich gern spazieren laufe, sehe ich eine Wolkenfront am Himmel, weiße Wolken mit schwarzem Rand, so ganz komische Wetterlage, und plötzlich öffnet sich in der weißen Wolke ein kreisrundes Loch und da wirbeln schwarze Wolken umeinander. Kreisrundes Loch, perfekt kreisrund, und da formiert sich da aus dieser Spirale, ja, formiert sich der schwarze Kontinent Afrika, zack. Da war so eine, zwei Sekunden zu sehen.
Okay.
Und dann löst er sich wieder auf. Und das Ganze war natürlich das Bild des Globus, ja. Und das alles löst sich auf. Ja? Die Erde entstellt, zack, zack, zack. Die Erde vergeht, zack, zack, zack. So. Das ist so ein Symbol, das war eine Animation, die wird man halt einfach mal so per Seder, irgendwo ein paar Seder geliefert, ja, und zack, aus, wieder so.
Was glaubst du, war der Sinn dieses Schauspiels? Was war der Sinn dieses Schauspiels? Also dieser zweiten
Was war der Sinn dieses Schauspiels? Ich weiß es nicht. Ich komme mir manchmal vor, wie die mich, also ob sie mich ausgewählt hätten, da irgendwie die Botschaft zu verbreiten. Ja? Also ihr seid doch wirklich die größten Vollidioten, was ihr aus der Chance gemacht habt, ja, die ihr mal hattet. Ja? 700 Jahre ist es nur her, dass die Welt unterging und ihr Idioten, ihr taumelt von einem Blödsinn in den anderen. Ja, lasst euch da verarschen und verackern. Also ist es doch so. Keiner traut sich ja mal wirklich der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Ja. Es gibt ja nur ganz wenige, die sich da an die Sache
erinnern. Das machen doch sehr viele, aber es gibt halt so viele verschiedene Wahrheiten. Das ist ein bisschen das Problem. Es gibt so verschiedene Wahrheiten. Also ich meine...
Das ist es wohl.
Ja.
Aber
also ihrer Wahrheit werden jetzt sehr, sehr viele widersprechen. Ich meine jetzt diese beiden Sichtungen, das ist einfach, das haben sie halt erlebt und gesehen. Und haben sie diese Sachen eigentlich gemeldet? An MUFON zum Beispiel, da war jetzt auch schon eine Frage.
Ja gut, die UFO-Sichtung haben wir an MUFON gemeldet. Die nehmen das ernst. Also es wird auf jeden Fall mal ins Archiv aufgenommen. Aber da gab es ein anderes Forum, da wurde man da runtergemacht, so wie wenn man der größte Lügner wäre und so. Also das
naja, gut, ist okay.
Das bei uns abläuft. Also.
Ja. Es bessert sich schon langsam. Also schon langsam werden, ich meine, inzwischen sagt das sogar das Pentagon schon, dass sie diese Phänomene erforscht haben. Und wenn es das Pentagon sagt, dann muss es ja echt sein. Mhm. Nein, also da ist ja keine Frage, dass diese Phänomene seit schon ewigen Zeiten existieren.
Ja.
Also das ist für mich klar. Was mich interessiert ist, was ist das? Ja? Also was steht da dahinter? Und mein Zugang ist da halt, dass ich, deshalb, ich kann da nicht widerstehen. Sie haben mir da im Vorgespräch gesagt, ja, Sie haben da mal was gesehen und so. Und also ich sammle diese Dinge auch ein bisschen, ja. Also, weil ich glaube, ja, das ist einfach die einzige Art, wie wir dem, oder einer der Möglichkeiten, wie man dem ein bisschen auf die Spur kommt, indem man einfach ganz viele ehrliche Berichte, also ich glaube nicht, dass Sie jetzt das so gesehen haben, ja. Manche glauben Ihnen vielleicht nicht, ja. Ich wüsste aber auch nicht, warum Sie das jetzt sich ausdenken sollen.
Nee.
Außer man könnte sagen, ja, damit sie dann belegen können, dass sie der Messias sind, aber das...
Nein, diese Ambition habe ich nicht, aber ich habe jetzt mal erzählt, aber ich habe halt meinen Eindruck da irgendwo und ich muss das halt auch mitteilen irgendwo.
Naja.
Wenn es einen Sinn haben soll, dann kann ich es nur so irgendwie interpretieren. Ich weiß es nicht, was anderen Sinn sehe ich da nicht.
Ja, jemand hat auch die Frage gestellt, die ich jetzt interessant finde, haben Sie jetzt bis auf diese beiden Erlebnisse, hatten Sie auch andere paranormale Erlebnisse?
Ja, wenn man es als paranormal bezeichnen kann, ich weiß es nicht, aber es ist wirklich die Realität, es sind Beobachtungen, die ich mache. Wie schon gesagt, die finden auf Bergen statt, ja. Das war auch wieder auf dem Berg, Rechberg, Bretten, da hat man eine wunderbare Sicht zur Richtung Rheinebene. Da hat man das Atomkraftwerk bei Philipsburg in Sichtweite, 28 Kilometer entfernt, hab's nachgemessen. Und ja, es war wieder so ein kristallblauer Tag, es sind immer sehr diese extremen Wetterlagen da irgendwo und keine Wolke am Himmel, aber ausgerechnet über Atomkraftwerk. Aber es war keine Abluftfahne oder so. Was bestimmt nicht. Also diese Wolke hatte überhaupt keinen Kontakt zum Boden, sondern diese Wolke hatte Zeppelinform. Und was mich total frappiert hat, das war die Oberfläche der Wolke. Also es war ein riesengroßes Ding, vielleicht einen Kilometer lang, wenn man es genau nimmt. Das war wilde Turbulenzen. Also da hat es getobt und gewirbelt auf der Oberfläche. So was habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es nur noch einmal gesehen im Internet. Da hat einer so eine Filmaufnahme vorgestellt. Hat gesagt, was ist denn da los? Was soll denn das bitteschön? Ja. Also wirklich, so war es. Ich habe es nicht verstanden. Wenn das jetzt eine Abluftfahne aus dem Atomkraftwerk sein soll, so habe ich noch nie eine gesehen. Man kennt ja die, wie die aussehen. Ja? So hat es absolut nicht ausgesehen. Absolut nicht. Und als ich das kapiert habe, dass es ein UFO ist, da ist was ganz Verrücktes passiert. Da habe ich für einen Moment den Eindruck gehabt, der Himmel teilt sich. Ja? Und zwar in einen Viertelkreis. Und dieser Viertelkreis wird getrennt durch verschiedene Schattierungen von Himmelblau. Ja, also praktisch dieser Viertelbogen war nur durch diese Differenz der Farben zu erkennen. Und als ich das gesehen habe, das war ganz kurz, beginnt die Wolke sich zu entfernen. Es war ganz langsam und dann wird sie immer schneller und dann verschwindet sie. Im selben Moment, ja, da war so ein Wolkenfetzen noch bei dieser Wolke, bewegt sich dieser Wolkenfetzen in genau entgegengesetzte Richtung zu mir, ja, zu mir hin und saust oben am Himmel an mir vorbei mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Ist alles völlig verrückt. Entweder ich bin hier jetzt, ich war gestanden, ja, ich bin gelaufen, das war nicht im Traum oder sowas, das war in der vollen Realität, ist das alles passiert. Und das war der Eindruck, den ich hatte, als ich diesen Bogen am Himmel sah, das ist ein Zeiger Gottes, ja, das ist, dieser Bogen soll eigentlich den Regenbogen darstellen, als Zeichen des Bundes Gottes, ja, mit uns Menschen, ja. Und was ist aus diesem Bogen geworden? Da ist keine Farbe mehr. Das ist ein ärmliches Gebilde, ja, das wir jetzt hier repräsentieren. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Also eindeutig geht die Botschaft gar nicht. Ja. Das ist brutal.
Sind Sie ein gläubiger Mensch?
Ja, ich bin gläubig geworden. Ich habe Phasen gehabt, da bin ich fast kapiert und hatte Magendurchbruch. Da bin ich also wirklich auf Messerschneide gelegen und habe mich durch brutalste Zeiten hindurch quälen müssen. Also ich bin einfach zu Gott gekommen.
Beeinflusst das irgendwie jetzt auch Ihre Forschung? Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Hat das irgendwas miteinander zu tun?
Ich denke schon. Also es ist halt einfach die Hochkultur, ja, die ich da erforsche. Die ist existent, die hat es gegeben und die wurde derart brutal vernichtet, dass quasi sämtliche Erinnerungen dann daran völlig verloren ging. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich bin davon überzeugt, dass mit Atlantis, dem Untergang von Atlantis, der Kontinent am Atlantik gemeint ist, das ist Europa. Da gibt es dieselben Beschreibungen. Platon sagt, Atlantis war so groß wie Libyen, das heißt ganz Nordafrika und Kleinasien zusammen. Und dann gibt es einen Geograf, der Antike, der schreibt genau dasselbe über Celtica, dass es genauso groß war wie Libyen und Kleinasien zusammen. Und das ist für mich der Beweis, dass mit Atlantis eigentlich Europa gemeint war, dass damals so unter Wasser lag, dass da keiner mehr leben konnte. Ja. Und das ist so das Menetegel, das an der Wand steht, ja, so irgendwo, schaut hin, das war mal, und ihr habt alles vergessen und die Kirche hat alles dazu getan, damit ihr das vergesst, ja, ihr armen Schäfchen, ja, erinnert euch nicht mehr daran, ja, sinnvoll ganz weit weg datiert, hat ja schon Ezra dafür gesagt. Und das ist Traumabewältigung, das ist das, was Velikovsky in seinen Büchern gemacht hat. Er hat das Trauma beschrieben, dass die Menschheit immer noch im Würgegriff hat. Ja, das kriegt der Mensch einfach nicht los. Und dass der ganze kulturelle Überbau, alles, Religion, Wissenschaft, Kultur, ist nur darum bemüht, dieses Trauma wegzudrängen, zu verdrängen, ja, und es nicht mehr ins Bewusstsein zu lassen, ja, und die Realität Gottes zu leugnen. Und das dreht sich.
Ja, na gut, also Velikovsky ist ja ein interessanter Mann, aber ich glaube zwar nicht, dass er das auf 1300 datiert, diese Katastrophe, aber ja, das ist halt, also ich glaube schon, dass er einen anderen Zeitmaßstab ansetzt.
Ja, er war ja derjenige, der überhaupt erst begonnen hat, mal die Chronologie in Frage zu stellen. Und das mit 1300, das ist halt die Analyse der Epochen, so wie sie uns überliefert sind. Das ist ja statistisches Material, das man auswerten kann. Ja. Das sind Zahlen, die kann man mathematisch analysieren, statistisch. Und das haben die in Moskau gemacht, mit Computern. Ein ganzes Institut hat daran gearbeitet.
Welches Institut war das? Wissen Sie das? Ja? Welches Institut war das?
Wissen das Fomenko-Institut an der Lomonosow-Universität in Moskau.
Ja. Okay.
Und die haben das einfach herausgefunden, dass alle Epochen vor 1350 als gefälscht zu betrachten sind.
Okay. Ich muss da mal nachfragen, weil ich kenne ja einige Russen. Also
wenn Sie den eruieren, also auf Internet gehen, dann bitte nicht die deutsche Wikipedia. Anatoli Fomenko, die englische Version, die liefert noch die meisten Informationen. Ja. Die deutsche Wikipedia, die ist wissenschaftsfeindlich, möchte ich fast schon behaupten. Ja. Also das ist unterstützt, was da geliefert wird. Da wird alles verheimlicht, was wirklich wegweisend ist.
Ja.
Also
ja, die deutsche Wikipedia mag auf jeden Fall deine Eleganza nicht. Das ist sicher so. Aber wissenschaftsfeindlich, keine Ahnung. Ich meine, ich schaue da nur technische Dinge nach und für das ist es sehr gut zu brauchen. Für was anderes, da schaue ich nicht auf Wikipedia nach. Na gut, ich würde sagen, Ihr Schlusswort, was ist für Sie das Wichtigste an Ihren Forschungen, an Ihrer Theorie? Ist es die Chronologie? Was ist es?
Ja, es ist ein Gesamtbild, das man sich erschließen muss. Das war nicht so meine Lebensaufgabe, möchte ich mal sagen. Und da kommt man halt jetzt zu einem Resultat und das habe ich jetzt versucht hier darzulegen. Es ist sehr schwierig zu verdauen, das verstehe ich.
Ist es ja. Aber, mein Gott, ja.
Ja.
Okay, na, aber ich danke Ihnen für Ihre ehrlichen Ausführungen. Also Sie haben nicht zurückgehalten. So ist es halt einmal, das ist Ihre Meinung, das ist also die Ergebnisse, zu denen Sie jetzt gekommen sind. Ja, es ist nicht meine Meinung, aber dass diese Monumente, die Sie da in Deutschland entdeckt haben, oder nicht Sie jetzt alle, aber also das ist schon interessant und schauen wir mal, was da passiert, wenn die dann einmal erforscht werden, so wie es eben in England und Frankreich passiert. Also das ist eigentlich nicht ganz einsichtig, warum das jetzt in Deutschland nicht passiert. Oder auch jetzt.
Ja gut, man kann immer Hoffnung haben. Ich meine, da gibt es junge Leute, die haben sich das angeschaut und da gibt es Leute, die haben ihr Archäologiestudium daraufhin aufgegeben. Andere haben es begonnen.
Ja, oh ja, das gibt es auch in Bosnien. Ich habe mit der Chefarchäologin in Bosnien, mit einer Italienerin auch gesprochen. Also der hat mir auch gesagt, wenn sie die Dinge in Bosnien erforscht, dann braucht sie gar nicht mehr heimkommen, so quasi in ihre Alma Mater. Also ja, ist halt auch ein bisschen hart. Aber so ist es halt mit den Fringe-Archäologen und den Bürgerarchäologen, die ecken halt an. Man muss halt schon sagen, das ist halt schon ziemlich, gewagt, die Thesen, die sie da aufstellen, aber also ich will da jetzt nichts, ich kann das nicht jetzt wirklich beurteilen. Ja, im Endeffekt, ehrlicherweise. Und gut, es ist interessant, ich mag ja solche Sachen, ich mag ja auch Querköpfe, ja, also das ist einfach etwas, wo es auf dieser Sendung Platz gibt und ja, war ein interessantes Gespräch. Ich danke Ihnen.
Ich bedanke mich.
Und noch viel Spaß mit der Erforschung und viel Erfolg.
Ja, danke.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
Glaubt, was ihr wollt.
Ja, die nächste Ausgabe von Crop FM findet am 30. März 2018 statt, an einem Freitag 19 Uhr, gewohnte Zeit. Gewohnter Ort, und es geht um das Electric Universe. Das ist eine Theorie, die ja schon sehr, sehr lange irgendwie durch die Gegend geistert. Und also James McKenney und so weiter. Also ich habe zum ersten Mal vor 30 Jahren vor 20 Jahren davon gehört. Habe da auch einen damaligen Kollegen bei, naja, kann ich nächstes Mal dann erzählen, mit der Dirty Snowball Theorie ziemlich genervt. Der hat Astrophysik studiert und ja. Auch eine, kann man sagen, Fringe-Theorie. Es geht halt um die Bedeutung der elektromagnetischen Kräfte im Kosmos, ne? Und wie jetzt Gravitation und was Gravitation genau ist. Also auch sehr, sehr, sage ich mal, orthogonal zu dem, was man so allgemein glaubt. Aber ja, schon irgendwie interessant. Also James McKenney hat auch Dinge vorhersagen können damit. Also, ja. Mein Gast Thomas Gomerski, der beschäftigt sich seit ca. 2013 mit dieser Theorie. Welinkowski zum Beispiel kommt da recht wird auch prominent in diesem Gespräch vorkommen. Also der hat ja auch da geforscht. Beziehungsweise nicht jetzt Electric Universe, aber Der kommt da auch irgendwie vor. Also ich muss mich damit erst einlesen, die nächsten zwei Wochen. Genauer. Und ja, wir werden dann am 30. diese Theorie vorstellen und zur Diskussion stellen, so quasi. Ne? So, wie das ja alles zu verstehen ist hier. Ja? Also man kann über alles reden. Fast alles, sagen wir so. Ja, wie gesagt, zu hören am 30. März 2018. Mir bleibt nur mehr, mich fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Danke für die vielen Chatbeiträge zu bedanken. Wir hören uns wieder am 30. März 2018. Danke fürs Zuhören. Macht es gut. Silver dollar makes me swallow, makes me weak. I can't speak, therefore I say long ago. Swallow makes me weak.